113. Chaos Radio 113 ist hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr habt Fritz eingeschaltet und immer am letzten Mittwoch im Monat. Da gibt es hier die Sendung mit und von und durch den Chaos Computer Club und das ist das Chaos Radio. Das Thema in Sendung 113 heute Web 2.0. Wir haben uns Entschuldigung, jetzt werden wir von O'Reilly verklagt. Warte, ich habe glücklicherweise habe ich auch Zahnseife dabei, falls ich falsche Worte sage. Okay. Warte. TV 2.0, da hat aber jetzt O'Reilly keinen...
Vielleicht das zweite deutsche Fernsehen.
Ja, aber die merken das erst in 30 Jahren.
Wir wollen uns heute Abend unterhalten über das Fernsehen, wie es ist, was da gerade so am Markt
ist. Ich wollte gerade noch sagen, wer hier so dabei ist. Also das eine ist der Frank, der da gerade spricht, ist der Frank. Dann ist noch der Markus da, den könnt ihr auch lesen, Netzpolitik.org schreibt er. Und der hat auch noch seine Frauen mitgebracht. Ich stelle vor, Frau 1 JPEG, Frau 2 JPEG, Frau 3 JPEG. Das ist ein Witz, den ich schon immer beim Radio machen wollte. Der ist aus den 90ern.
Aber wir sind ja auch von unseren Hörern schon aufgefordert worden, dass wir die besten Pay-TV-Pornosender hier vorstellen und die Hacker ohne Frauen.
Ich fände es ja gut, wenn irgendwer mal diese Pay-TV-Pornosender hacken und ins Netz streamen könnte, damit ich auch was davon habe. Danke.
Ja. Das ist logisch, stimmt. Die nichts dagegen.
Das ist Hardy Hart, ne?
Hardy Hart, genau, mit dem Spiegel-TV-Intro.
Bekannter von mir aus Köln heißt auch Hardy Hart. Und ich hatte über Jahre hinweg völlig ignoriert, dass es auch hier den Hart-Sequenzer gibt, der Hardy Hart heißt. Und alle dachten immer, ich wäre mit Hardy Hart befreundet. Ja, ja, mein Kumpel Hardy hat gesagt, Hardy Hart? Ja, boah, musst du wichtig sein. Bin ich auch, aber aus anderen Gründen. Ihr hört Chaos. 113. TV 2.0, die Zukunft des Fernsehens, ist unser Thema heute Abend. Das wird ein bisschen technisch, das wird aber auch ein bisschen, wie nennt man das?
Ja, ein bisschen visionär. Also wir wollen einfach mal darüber reden. Also zum einen, was passiert gerade technisch? Es tut sich, also eigentlich ist es gerade ein Erdrutsch, der passiert.
Ach,
also, wir haben jetzt irgendwie seit es die Bundesrepublik gibt, haben wir eigentlich so die heile Fernsehwelt gehabt.
Naja, das ZDF, RTL.
Nee, ATL haben wir ja noch gar nicht. Nein. Also wir haben ja alles.
Ach, du redest jetzt über den Anfang der Bundesrepublik.
Genau. So, da gab es ja die Idee, wir haben jetzt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist eine Idee von den Alliierten. Die haben gesagt, wir brauchen was, um die Bevölkerung hier, um diese ganze Sache zu befrieden. Und demokratischen Rundfunk, unabhängig vom Staat. Nach der Erfahrung im Nazi-Deutschland, was ja auch wirklich eine gute Idee ist.
Propaganda.
Und dann haben wir geschaut, genau, was macht die BBC? Die haben ein gutes Modell. Und das wollen wir jetzt in Deutschland auch machen. Und daraus sind die Öffentlich-Rechtlichen entstanden bei uns, wie wir sie haben.
Gibt es eigentlich so eine richtig, richtig gute Begründung dafür, dass das damals föderal auch organisiert wurde? Also dass auf einmal sämtliche Bundesländer eigene Sender gekriegt haben, weil eigentlich ist ja Quatsch.
Das weiß ich gar nicht, wie die Idee gekommen ist. Also vielleicht schon auch durch die
Kontrolle?
Verschiedenen Sektoren sozusagen.
Na gut, das wären dann drei gewesen. Ne?
Ha. Aber vielleicht ging es insgesamt mit dieser ganzen Bund-Länder-Konstruktion in Deutschland.
Irgendjemand wird dran verdient haben. Ja.
Aber vielleicht kann es das sogar so jemand erklären mir möglicherweise.
Wäre schön. 0331 70 97 110.
Dann brauchen wir es nicht nachlesen.
Genau.
Ja, dann kamen irgendwann die 80er Jahre und dann kamen irgendwann die Privatsender. Dann gab es Sat.1 und RTL. Ja,
vorher kam noch das ZDF in den 60ern. Das hat damals die CDU-Regierung sich gewünscht.
Als Gegenpol, aber
die natürlich als Gegenpol zur ARD, weil die ja der Meinung waren, dass also praktisch die komplette ARD mit Ausnahme des bayerischen Rundfunks kommunistischer Rotfunk sei. Und da haben sich die Schwarzen damals gedacht, also da muss ein Gegenpol gesetzt werden, die treten uns nicht so sehr auf die Füße. Was sie dann ja auch tatsächlich nicht so sehr getan haben. Also das ZDF ist ja tendenziell eher ein bisschen rechts von der Mitte. Also es ist jetzt so...
Zumindest weiter rechts als die ARD.
Weiter rechts als die ARD, genau. Also außer Bayerischer Rundfunk jetzt. Die sind ja...
Genau. Dann gab es irgendwie die große technische Errungenschaft des Kabelfernsehens. Die hat auch nochmal eine ganz große... war eine ganz große Neuerung. Das war ungefähr zeitgleich mit der Privatisierung oder mit der Einführung des privaten Fernsehens. Da gab es dann die ersten Feldversuche. Das war so 84, 85 so in dem Dreh rum.
Helmut Kohl und sein Freund Leo Kirch waren das damals hier.
Genau, weil einfach man wollte den Leuten ein bisschen mehr bieten, besseres Bild, mehr Programme waren damals so die Werbesprüche. Es war schon technische Neuerung, das hat dann die Deutsche Bundespost damals gemacht, noch komplett Staatsbetrieb. Die ist dann privatisiert worden, ist dann die Telekom geworden. Und irgendwann gab es dann auch den Wunsch, diese Kabelnetze loszuwerden. Und das war klar, das ist irgendwie keine Monopolgeschichte mehr, keine staatliche Sache mehr, sondern die wurden dann privatisiert. Und die Kabelnetze in Deutschland, die haben nochmal eine ganz eigenartige Sache, eine ganz, ganz interessante oder schwierige Konstruktion. Da werde ich dann später noch ein bisschen was zu sagen, wo da so die Feinheiten sind. Und mit den Kabelnetzen ging es eigentlich so ein bisschen weiter. Es gab also mehr Programme, die Programmvielfalt wurde ein bisschen ausgeweitet. Es gab also mehr als drei Programme, die man sonst so hatte.
Wir hatten ja vier.
Vier?
So eine Zusatzantenne, womit du dann Südwest 3 noch gucken konntest damals.
Ah, das war...
Das war bevor der SWF und der SDR fusioniert haben zum SWR.
Ha.
Und Kais Eltern damals hatten noch eine Zusatzantenne Richtung Holland und da haben wir dann auch noch zwei holländische Sender immer gucken können bei denen. Und da gab es nämlich die Formel 1 immer wesentlich früher als hier in Deutschland. So Animotion haben wir damals die Videos von gesehen. Mhm.
Ja, und dann ist eigentlich 15 Jahre erstmal nichts passiert.
Ah, doch.
Ah, Markus.
Arte ist 1992 gegründet worden.
Ja.
Das ist ein bisschen.
Könntest du ins Mikrofon sprechen?
Ah, okay.
Danke.
Also Arte ist 1992 durch einen Staatsvertrag zwischen dem französischen Staat und deutschen Staaten oder deutschen Bundesländern gegründet worden. Und Arte, ist...
Aber im Prinzip ja auch öffentlich-rechtlich.
Ja, öffentlich-rechtlich, genau. Aber sollte man halt nicht vergessen, weil das geht halt da nochmal Richtung europäische Kooperation.
Ja, und vor allem geht es ja Richtung Anspruch.
Ne? Ja,
also vor allem Fernsehen, das ausnahmsweise, ne? Ist irgendwie, das kannst du gucken 2 Stunden und hast hinterher nicht das Gefühl, blöder zu sein als vorher. Und das kann kein anderer Sender, sonst habe ich manchmal das Gefühl. Na gut, Phoenix, wenn sie nicht gerade irgendwelche Debatten oder Krönungen...
Das ist großartig, ganz großes Kino teilweise.
Was, Phoenix?
Bundestagsdebatten, super.
Die Pressekonferenzen von Westerwelle und so.
Pff, ey, bitte, ey, es ist...
Klar, das ist Hardcore-Stuff,
aber Westerwelle, wer will den denn sehen? Ich habe neulich, war ich so auf einem Klassentreffen, also letztes Wochenende, und da ist auch einer aus meinem Abi-Jahrgang, der kandidierte für die FDP vor Ort. Und der hat sich so über Westerwelle das Maul zerrissen. Ich glaube, den können die noch nicht mal in der eigenen Partei leiten. Von daher gucke ich mal, also nee. Aber Phoenix ist kein schönes Fernsehen, finde ich.
Nee, eigentlich nicht.
Das aber sind ja so Abspielding eben.
Ja, und die sind ja auch hauptsächlich, ihr Auftrag ist ja auch ein bisschen so, dieses aus der Politik zu berichten und sowas. Mhm. Und das ist ja auch okay. Also okay, letztendlich, ich meine, zumindest heute im Zeitalter der Digitalisierung, Multiplex-Programme, das heißt also mehrere, 5, 6, 7, 8 Programme auf der gleichen Bandbreite, also auf der gleichen Frequenz, im gleichen, also quasi 8 digitale Kanäle ersetzen ja jetzt einen analogen Kanal. Und wir haben jetzt eigentlich, haben wir die Kapazität für so eine Sachen. Und
DVB-T gar nicht am Ende ist, also wenn 8 Kanäle 3 ersetzt.
Ja, DVB-T ist noch ein bisschen ein Spezialfall. Das liegt ja daran, dass die Fernsehfrequenzen für DVB-T sehr schwierig sind von den Bereichen her, weil sie oben und unten begrenzt sind. Da sind dann andere Dienste, da sind dann irgendwie die Amateurfunker und irgendwie
gibt's
Militär und weiß nicht was und Handynetz und sowas. Also man kann da nicht so beliebig sich ausdehnen. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir jetzt auch mit den neuen Fernsehdiensten haben für DVB-H, DMB. Also für das, was nachher
DMB?
Digital Multimedia Broadcast.
Kommen
wir später noch ein bisschen zu. Das sind genau mobile Dienste. Was bringt die Zukunft? Und wir wollen natürlich mit euch drüber sprechen. Wie ist das eigentlich mit eurem Medienkonsum? Und wie glaubt ihr, dass es in den nächsten paar Jahren sich entwickeln wird?
Sprechen, wenn ihr mit uns sprechen wollt, dann seid ihr eingeladen, das zu tun am Telefon unter 0331 70 97 110. Das ist nämlich die Nummer der Fritz-Hotline.
Genau, oder Mail an chaosradio@ccc.de.
Haben wir jetzt mittlerweile einen Vorleseautomaten eigentlich? Das werde ich auch mal irgendwie machen, oder?
Oh, bitte nicht.
Doch, komm, Roboter. So eine Blechstimme, genau. Oh. So wie die Navigationssysteme.
Sie haben ihr Ziel erreicht.
Nach Möglichkeit erwenden. Chaosradio 113, Fernsehen der Zukunft, also Fernsehen 2.0 ist unser Thema heute Abend. Das nächste, was kommt im Fernsehen oder mit Fernsehen, sind diese großen flachen Fernseher, ne? Die irgendwie diese keiner haben will.
Groß und flach möglichst. Das Skurrile dabei ist ja, dass die Leute gucken jetzt normales Fernsehen. Also das normal aufgelöste Fernsehen, wie wir es kennen, ist ja im Format 4:3. Mhm. Und dieses 16:9 Format, das hat man ja gemacht, um dem Kinoformat näher zu kommen, weil es für das Auge einfach natürlicher ist, ein breites Bild zu haben, als jetzt so ein fast quadratisches
Bild. Aber das ist doch Quatsch. Ich meine, mein Fernseher ist so, wir hatten ja für eine Bildschirmdiagonale 50 Zentimeter. Da ist das doch egal, ob das 4:3 oder 16:9. Also ich ärgere mich immer, wenn dass die Tatorte neuerdings in 16:9 kommen.
Naja, und das Lustige ist dabei, dass die Leute, die haben jetzt ja diese 16:9 Fernseher zu Hause und die wollen natürlich nicht links und rechts so einen schwarzen Balken haben, weil die haben jetzt so einen blöden großen Fernseher gekauft und wollen den natürlich irgendwie voll haben, den Bildschirm. So, und was machen sie? Sie skalieren, also das heißt, sie verzerren das Bild auf 16:9 und damit wird es ja alles irgendwie ganz breit und wundern sich, warum die Leute plötzlich alle so fett sind im Fernsehen. Vielleicht gibt es ja ein neues Schönheitsideal irgendwie in den nächsten Jahren.
Ja, wäre ja wünschenswert mal für die ganzen Tokyo Hotel Fans, dass auch also dicke Mädchen dann irgendwann mal gemocht werden.
Wobei ich glaube schon, dass längerfristig dieses Fernseher, also dieser klassische Fernseher, wie wir ihn jetzt haben, 64 Zentimeter, viereckig, schönes Sofa danach ausgerichtet, das wird so, glaube ich, nicht mehr geben, sondern ich glaube, wir werden in Zukunft eher diese Heimkino-Installationen haben, also wahrscheinlich mit Beamer oder diesen großen Flachbildschirm,
Plasma-Bildschirm. Ich meine, was zahlst du für einen vernünftigen Beamer? Da ist doch
nicht mehr als für einen richtig vernünftigen natürlich nicht, aber du kriegst schon für 700, 800 Euro einen Beamer.
Ja, und wenn du guckst, Fernseher hat 200 Euro gekostet.
Ja, ne? Gut, aber da gehen jetzt gerade die Verrückten gehen in die Kaufhäuser und kaufen sich für 3000 Euro irgendwelche Flachbildschirme.
Echt?
Also zumindest werden sie angeboten. Und wenn nicht die Nachfrage wenigstens ein bisschen da wäre, glaube ich, würden sie die auch nicht anbieten. Ich kann es ein bisschen schlecht einschätzen, aber ich glaube, es werden schon Leute kaufen und auch gerade um einfach DVDs, also wirklich dieses bewusste DVD oder einen Film gucken, sei es möglicherweise auch per On-Demand aus dem Netz, woher auch immer, dieses bewusste Video gucken zu Hause, das wird schon sein. Das werden die Kinos, denke ich, merken. Und wir werden auf der anderen Seite
haben. Die Kinos merken das ja schon. Also ich meine, das ist ja ständig von irgendwelchen.
Sind Verbrecher.
Von irgendwelchen Insolvenzen oder sonst irgendwie was. Ja. Also das ist ja wirklich schon extrem.
Aber ich glaube, es führt einfach, dass dieser Trend ist, man wird sich zu Hause irgendwie dieses sozusagen Video gucken, als sie werden mehr haben.
Wollen wir es hoffen, dann stinkt es wenigstens nicht mehr im Kino wie in der Frittenbude von diesen ganzen Nachos. Das wäre auch gar nicht schlecht. Also dann würde ich da auch wieder hingehen vielleicht.
Mhm. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir diesen normalen Fernsehkonsum oder in Anführungszeichen normalen Fernsehkonsum, wie wir vielleicht bisher haben, werden wir, glaube ich, schon über mobile Geräte haben. Das heißt, da lachen ja jetzt alle drüber, sagen sie so Briefmarkenfernsehen oder sowas, wie das heißt, oder Streichholzschachtelfernsehen, wo man dann auf dem Handy so ein kleines Winzbild haben. Aber das wird alles ein bisschen größer werden, aber so, dass es gerade noch mobil ist.
Ich sag mal, für viele Sachen reicht das ja auch, oder?
Ja, eben, also Tagesschau brauchst du ja gar kein Bild, das kannst du ja auch vorlesen lassen, das ist egal.
Das machen sie ja, ich weiß gar nicht, gibt es auf 88.8 bei den Kollegen, geben die noch die Tagesschau aus ins Radio? Das finde ich immer sehr lustig.
Ja, und dann bietet sich auch an. Also es sind ja auch gesprochene Nachrichten in dem Sinne. Und für so die kleine Unterhaltung, irgendwelche Musikclips und so Sachen, reicht das vollkommen
Soap,
aus.
Soap kannst du wunderbar genau. Auf so einem kleinen Bildschirm.
Und wer glaubt, dass das alles Quatsch ist, der fährt mal irgendwie nach Asien, irgendwie in Hongkong in der U-Bahn, da sind die ganzen Jugendlichen, die haben alle ihre Playstation Portable dabei und gucken irgendwelche Manga-Videos oder sonst was auf dem Weg von der Schule nach Hause. Da sitzt jeder mit so einem Gerät da und guckt. Also da ist es einfach präsent.
Aber da ist wahrscheinlich dann auch wieder wie üblich in Asien, da kostet das nicht nochmal extra, oder? Und hier wird es dann wahrscheinlich wieder ein Schweinegeld kosten und keiner wird es haben wollen.
Naja, das ist
so mein Verdacht.
Das
sind die Anbieter, die versuchen da ja immer eine riesige Markt draus zu machen und begreifen nicht, dass die Leute einfach keine Kohle mehr haben.
Das ist richtig, aber diese ganzen Finanzierungsgeschichten, da werden wir auch nochmal drüber sprechen heute. Mich würde auch interessieren, ob ihr da draußen auch so denkt, also seht ihr das auch so oder glaubt ihr einfach daran, dass dieser klassische Fernseher, wie wir ihn jetzt haben, eine Zukunft hat? Also wird einfach die jetzige Generation, also sprich unsere Eltern, sage ich mal, werden die sich nochmal umstellen? Wie ist es mit der mit in unserem Alter, so um die 30 rum, plus minus 10 Jahre? Wie sieht es da aus? Werden wir unseren Medienkonsum nochmal verändern? Und mit den Jüngeren habt ihr euch vielleicht sogar schon damit abgefunden, dass es, also ist es für euch normal, dass ihr auf dem PC Fernsehen guckt? Das heißt, also aus dem Internet Video runterladen und da gucken, tagesschau.de, Livestreaming.
0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Die Frage an euch, wie glaubt ihr, dass das Fernsehen der Zukunft aussieht? Wird es überhaupt ein Fernsehen geben, so wie wir das kennen bisher? Also schön hinsetzen aufs Sofa, Tüte Chips, fett werden und dabei dann irgendwelche belanglosen Sachen über die Mattscheibe flimmern sehen, oder wird sich die Mediennutzung ganz ändern, vor allen Dingen die Nutzung bewegter Bilder? Gibt ja so zwei Fraktionen. Die eine Fraktion, was ich ganz interessant finde auch, also man hört sehr wenig so Leute, die sagen, naja, das wird so mittel wird das alles werden. Also entweder die einen, die sagen, ja, das ist alles, also Fernsehen in 3 Jahren, Fernsehen tot, alles das weg, Quatsch, braucht eh kein Mensch. Ist natürlich völliger Blödsinn, ist genauso realistisch wie Leute, die glauben, dass in der Stadt alles umsonst sein müsste. Und dann die anderen, die sagen, ja, Blödsinn, Internet, geh mir doch damit weg. Also da kenne ich auch sehr viele, also auch in meinem Alter, in meinem Bekannten- und Freundeskreis, wieso will ich Fernsehen, wieso schalte ich einen Fernseher ein? Also das ist eigentlich ganz spannend. Wie sieht es bei euch aus? 0331 70 97 110. Was macht ihr jetzt, wenn ihr Fernsehen wollt? Und was glaubt ihr, macht ihr in 5 oder in 10 Jahren, wenn ihr Fernsehen wollt? Und was wollt ihr überhaupt sehen?
Berlins Antwort auf Lollek und Bollek, Stan und Olli, Tom und Jerry, Blasen und Niente, Starsky und Hutch, Hase und Wolf, Procter und Gamble, Gute und Erhaltung. Fritz präsentiert
Sharky und Phil.
Phil und Sharky, live im Mehringhof-Theater.
Lach doch mal, es ist wieder Sharky und Phil-Zeit. Grauer Mensch, du Flachpfeife.
Phil, das ist der Lange.
Ja, ja.
Und Sharky, das ist sein kongenialer Partner und Handpuppenhalt.
So sieht's einfach mal aus.
Ihr merkt schon, Spaß garantiert.
Phil und Sharky, live
im Mehringhof Theater
Berlin. Alle Termine unter
fritz.de.
Sharky und Phil.
Und im Radio.
Fritz vom RBB.
10:30.
Fritz Info
Nachrichten
mit Matthias Kerkhoff.
Bei der Versorgung der Überlebenden im Erdbebengebiet auf Java gibt es offenbar Fortschritte, das berichtet der Malteser Hilfsdienst. Medizinische Unterstützung gelange nun auch in entlegenere Gebiete. Die Bundesregierung hat unterdessen ihre Soforthilfe für die Erdbebenopfer auf 1 Million Euro verdoppelt. Der Auftrag des BND-Untersuchungsausschusses soll erweitert werden. Das Gremium müsse sich jetzt auch mit der Bespitzelung von Journalisten befassen, sagte FDP-Chef Westerwelle. Darin seien sich die 3 Oppositionsfraktionen im Bundestag einig. Bislang untersucht der Ausschuss die Arbeit der Geheimdienste im Zusammenhang mit dem Irakkrieg. Für die rund 450.000 Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirmen sollen ab 1. Juli Mindestlöhne gelten. Darauf haben sich der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Zeitarbeitsverbände geeinigt. Vorgesehen ist zunächst ein Mindestlohn von 7 Euro in Westdeutschland und 6,10 Euro in Ostdeutschland. Der Strafvollzug für Jugendliche muss neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die aktuelle Praxis für gesetzeswidrig, weil es kein spezielles Gesetz für diesen Bereich gäbe. Bislang können Jugendliche in der Haft ähnlich behandelt werden wie Erwachsene.
Wetter. Wetter.
Abends ist es wolkig in Berlin und Brandenburg. Teils gibt es kräftigen Regen, vereinzelt auch Gewitter. In Berlin soll es überwiegend trocken bleiben. In der Nacht dann die Temperaturen sinken auf 4 bis 8 Grad. Morgen Anfang Sonne, dann wieder sehr viele Wolken. Vor allem am Nachmittag gibt es örtlich kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen, naja, bescheiden. 10 bis 14 Grad.
Verkehr.
Auf der A12 wieder freie Fahrt, die Vollsperrung ist aufgehoben und auch ansonsten haben wir keine aktuellen Meldungen mehr. Wir wünschen eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. 2 Minuten nach 11.
Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt Oder. Blue Moon.
Chaos Radio 113, die Zukunft des Fernsehens, unser Thema heute Abend.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Deport from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
The revolution will not be televised. Jill Scott Heron war das. H-E-R-O-N schreibt man das. Das hat der Markus auch gerade gefragt. Warum eigentlich, Markus?
Ich fand's ganz nett.
Chaos Radio 113 hört ihr. Die Zukunft des Fernsehens ist das Thema heute Abend in der Sendung. Denn Fernsehen wird gerade revolutioniert, sagt zumindest der Frank. Ich habe davon noch gar nicht so viel gemerkt, dass das revolutioniert wird. Ich sehe immer nur, also sagen wir mal so, würde ich nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten und wäre ich nicht verpflichtet, meinen Fernseher angemeldet zu haben, hätte ich den nicht angemeldet, weil ich keinen Fernseher besäße, weil ich zunehmend meine, dass das überflüssig wird. Also das Fernsehen hat mir nichts mehr zu bieten und das ist das große Problem. Außer vielleicht Arte, was dann wiederum das ganze Geld wert ist. Also dafür wäre ich sogar bereit, die 17 Euro oder wie viel das ist.
Also wobei es ist auch eine Revolution von oben, nicht von unten. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen.
Also das heißt, das Fernsehen macht jetzt was Neues und ich habe es zu fressen, oder?
Die Leute, die mit dem Fernsehen Geld machen, die machen jetzt was anderes. Also es sind jetzt einfach in den letzten Jahren, hat es jede Menge technische Neuerungen gegeben. Es hat sich politisch ein bisschen was verändert. Vor allem aber wo jetzt die Kabelnetze privatisiert sind, da ist nochmal ein Schub gekommen. Aber ich glaube, das meiste hat das Internet ausgemacht. Das heißt, im Internet ist jetzt Druck gemacht worden. Es gibt neue Wege. Man kann über schnelle DSL-Anschlüsse kann man Videos runterladen.
Ja, aber kaum legal. Ne? Also das ist ja das Problem.
Ja, es geht schon auch legal. Und ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit. Also im Moment sind so ein paar kleine technische Probleme, so ein ganzes Rechte-Management. Und die Leute wollen eigentlich auch nicht auf dem PC Fernsehen gucken, sondern die wollen auf dem Fernseher gucken. Und es gibt noch nicht so viele Geräte, die das auch möglich machen. Also das ist also einfach so dieses Bequeme vom Fernseher aus mit der Fernbedienung. Es gibt so eine sehr legendäre Zeichnung, wo quasi interaktives Fernsehen, wie es sich damals die Bundespost noch vorgestellt hat, also schon die Telekom, wo es also diesen Kaufen-Knopf auf der Fernbedienung gab. Den berühmt-berüchtigten.
Es gab einen Kaufen-Knopf.
Ja.
Und da stand auch richtig Kaufen
drauf. 0123456789 und dann Kaufen.
Genau. Schön, vielleicht hat davon mal jemand ein Bild und mag das mal irgendwo hinbloggen.
Also es gibt davon ein gescanntes, so eine Präsentationsfolie, die hat der Andi, glaube ich, irgendwo.
Ah ja.
Das war nochmal. Die ist wirklich legendär. Also das war sozusagen einfach das, was man sich damals so vorgestellt hat.
Die Fragezeichentaste im Videotext war doch auch so interaktiv.
Ja.
Ich meine, dann kam ja irgendwann 9 Live und Co. und die Shoppingkanäle.
Und das war ja auch richtig.
Fand man mal das innovative Medium Telefon mit dem innovativen.
Ja, wenn du jetzt noch ins Mikrofon sprechen würdest, dann würden dich auch die meisten verstehen
können. Eben soll ich ihn noch angucken beim Sprechen.
Nee, eben nicht, aber eben hast du das Mikrofon noch in eine ganz andere Richtung gehalten und dann habe ich gesagt, dann dreh das doch mal so rum, damit du wenigstens ein bisschen reinsprichst, wenn du ihn anguckst.
Das Interessante ist ja, es gab ja so.
Entschuldige, ist aber, glaube ich, auch das einzige Fernsehen, was aus dem Stand Geld verdient hat, ne? Diese Shopping- und Mitmachsendung.
Ja, sagt was über unsere Gesellschaft aus, ne?
Ja, da sagen noch ganz andere Sachen was drüber aus. Ich zum Beispiel sage da oft drüber was aus. Da gibt es hinterher wieder Beschwerden beim Intendanten. Der Intendantin.
Ja. Nee, wir hatten so in den, vor knapp 10 Jahren fing es an, da kam der Begriff auf der Medienkonvergenz. So, und damals war auch so ein bisschen so diese Internetblase, ganz viele haben sowas gemacht, irgendwie mit Firmen, die was in dem Bereich. Und
da gab es mal eine Firma, die hieß auch so ähnlich.
Konvergenz. mittlerweile haben wir im Prinzip mit dem Internet haben wir jetzt sozusagen die gelebte Medienkonvergenz. Sie ist zwar nicht so, wie sich das so die Firmen und die Firmenfirmen denken, sondern im Prinzip ist es ja auch eine Medienkonvergenz, wenn ich mir in der Tauschbörse die Fernsehserie aus Amerika runterlade und dann auf meinem PC gucke.
Ja, sie haben sich gewünscht, darüber die Kontrolle behalten zu können und haben vergessen, dass es digital ist.
Oder? Richtig, oder wenn ich das Ganze noch, denn wenn ich meinen PC über die Grafikkarte an den Fernseher anschließe, dann gucke ich es ja sogar auf dem Fernsehen. Aber der Weg, die Distribution, also der Weg, wie der Film zu mir gekommen ist, war das Medium Internet. Nur so gelebte Konvergenz.
Was ist eigentlich geworden, das fiel mir eben noch ein, als es um Fernsehen auf dem Handy ging, was ist geworden aus diesen wahnsinnig high-techigen Brillen? Weißt du, diese Brille,
Eyeglass,
weiß ich nicht, die gab es ja, von Panasonic oder so, hast dann so eine Brille aufgehabt und hast dann da Fernsehen drin geguckt. Das war auch so
total super, aber du kannst dich damit echt nicht in die U-Bahn setzen. Also ich meine, das Problem ist, der haut jemand einfach in die Fresse oder klaut dir den Rucksack und du kriegst es nicht mal mit. Also das ist wahrscheinlich so ein unangenehmer Nebeneffekt. Stimmt. Davon.
Kann man das nicht irgendwie vielleicht in eine normale Brille einspiegeln? Das müsste doch auch gehen, so Head-Up-Display mäßig.
Ja, wäre schon toll. Also ich meine,
fände ich cool.
Ja, ich auch.
Wir sind ja auch Brillenträger, mein lieber Markus. Die Frage ging an euch unter 0331 70 97 110 haben wir euch gefragt, wie ihr euch das Fernsehen der Zukunft vorstellt. Sowohl technisch als auch inhaltlich. Schauen wir nicht in den Chat, habe ich gerade eine Frage gekriegt.
Ups.
Sehr schön.
Nee,
na, ich gehe dann mal ans Telefon, wir schauen nicht in den Chat.
Ja, wir lesen Mails.
Wer sind wir denn? Christian.
Ja.
Wie sieht die Zukunft des Fernsehens aus? Deine.
Also ich habe mir so gedacht, also ich bin jetzt nicht so der Experte, was Internet und Fernsehen angeht. Ich benutze zwar Fernsehen und Internet auch, aber...
Auf welche Weise denn? Also guckst du Fernsehen, also wie guckst du Fernsehen? Guckst du gezielt Sendungen oder lässt es einfach im Hintergrund plätschern und wenn mal was Interessantes ist, guckst du hin?
Nee, also sowas gar nicht. Also sowas habe ich mal gemacht, aber ich habe dann auch gemerkt, dass man dann einfach die Zeit dafür auch gar nicht mehr hat. Und ich gucke mir entweder, also was ich ganz gerne gucke, ist auch Arte, wie du schon gesagt hast, oder Phoenix oder sowas. Das ist auch manchmal ganz interessant. Oder wenn halt ein guter Film kommt, gucke ich mir den auch an.
Und du guckst es denn, setzt du dich denn bewusst zu dem Termin vor den Fernseher? Oder ist es eher so, dass du denn mal schaust, was läuft gerade und du bleibst dann bei Arte hängen?
Je nachdem, wenn ich zu Hause sitze und gerade nichts zu tun habe, dann setze ich mich davor, gucke, was kommt. Wenn nichts kommt, mache ich es wieder aus. Wenn was kommt, was mich interessiert, dann lasse ich es an. Und wenn halt wirklich irgendwas kommt, was mich speziell interessiert, dann mache ich natürlich auch dazu den Fernseher an. Oder nehme halt auch was auf.
Du nimmst was auf, hast du dann einen klassischen alten Videorekorder oder einen
neuen digitalen? Nee, also wir haben so einen Festplatten-Videorekorder, also der auch DVDs und sowas brennt da.
Ja. Direkt von dem, was auf der Festplatte ist, kannst du dann auf die DVD brennen oder musst du das in Echtzeit überspielen?
Ich glaube, ich kann das brennen, ja. Also ich habe es noch nicht so ausprobiert, weil ich mir meistens auf die Festplatte speichere und dann gleich wieder runterlösche.
Das ist das meiste guckt man wirklich nur einmal, ne?
Ja, das ist so.
Könntest du dir auch... Ja, Entschuldigung.
Zumal die Festplatte auch unheimlich viel Speicherplatz hat, also ich glaube, so viel kann man gar nicht aufnehmen.
Oh, ja. Könntest du dir auch vorstellen, Sachen direkt aus dem Internet oder quasi also sozusagen on demand zu gucken? Wäre das für dich ein Modell?
Also ich habe mir das so gedacht, dass man, dass die TV-Sender sich mit diesen Internetanbietern so ein bisschen verknüpfen und dass im Prinzip diese Fernsehsender dieses Programm nicht mehr so richtig vorschreiben, also dass 20.15 Uhr das anfängt beispielsweise, sondern dass es eher so sein wird, dass der Fernsehgucker sich aussuchen kann, wann er was gucken will. Sagen wir, heute ist Montag, heute stellt RTL, darf ich das sagen?
Klar, hast du ja schon.
stellt beispielsweise heute die drei Filme rein und die kann man sich halt aussuchen und heute gucken, egal wann, zu welcher Zeit. Und dann klickt man halt drauf, bezahlt beispielsweise mit diesem Klick irgendwie, keine Ahnung, eine kleine Gebühr.
Aber ich will doch nicht RTL noch bezahlen, also die machen doch schon Werbung, obwohl können sie dann ja gar nicht mehr. Wovon will, das ist ja eigentlich die interessante Frage, wovon will so ein Sender wie RTL existieren?
Das ist ein ganz großes Problem im Moment auch, was die haben. Mit der Einführung dieser Videorekorder, wo man einfach schnell mal die Werbung überspringen kann, also was, wo es noch viel einfacher ist, also vorher so ein alter Videorekorder, muss man erstmal in Pause-Modus und vorspulen. Aber jetzt gehst du halt einfach in Minutenschritten einfach klack, klack, klack und dann ist die Werbung vorbei. Das ist für die natürlich ein Problem und deswegen überlegen die sich jetzt auch, welche neuen Geschäftsmodelle für die in Frage kommen. Das eine ist halt dieses Product Placement, dieses unsägliche oder auch Schleichwerbung im Extremfall. Oder ja, möglicherweise direkt finanzierte Sache. Und das ist ja auch ein Weg, den RTL jetzt angekündigt hat, indem sie ja verschlüsseln werden einfach ihr Programm. Das heißt also, die Fernsehzuschauer müssen dann speziell noch eine extra Gebühr für RTL bezahlen.
Aber dann guckt das doch. Also realistischerweise, also wer ein bisschen Verstand hat, guckt doch dann kein Privatfernsehen mehr. Die Filme sind sowieso total zusammengeschnitten und gekürzt. Dann kommt noch Werbung zwischendurch und dafür soll ich auch noch bezahlen.
Ich bezahle ja schon. Die Werbung fällt ja weg, die guckt ja eh niemand. Die können sich ja dann sparen.
Ja, aber das werden sie nicht tun, oder? Also ich meine, weil für meine Eltern werden gar keine Wahl haben. Die werden sagen, ja gut, wenn wir jetzt RTL gucken wollen, dann müssen wir eben diese 2,50 Euro zusätzlich zahlen. Und dann kommt trotzdem Werbung und die haben nur einen Fernseher zu Hause. Und dann müssen die trotzdem die Werbung ertragen, obwohl sie vorher dafür bezahlt haben. Und dann werden die irgendwann sagen, nee, dann zahlen wir jetzt nicht mehr. Das ist auch kein Modell.
Na, ich habe mir das eher so gedacht wie so eine Videothek, also wie so eine Videothek im Prinzip halt bloß zu Hause. Also dass man das runterlädt, man klickt es an, kann es gucken und lädt gleichzeitig runter. Also, dass man halt nicht mehr diesen Weg zur Videothek hat.
Aber auch da ist ja, auch da hast du natürlich wieder das Problem, wenn es einmal runtergeladen ist, braucht danach nie wieder irgendjemand dafür zu bezahlen.
Naja. Nein, es gibt auch so eine Sache, dass man das bloß einmal angucken kann oder sowas.
DRM heißt das.
Ja, aber das ist doch zu umgehen.
Naja.
Und wenn ich es nur analog mitschneide und danach wieder auf irgendeine silberne Scheibe schiebe und dann bei der nächsten Party dir rübergebe und sage, hier ist der neue Tatort.
Du wirst es nicht mehr analog mitschneiden können. Ist klar, wenn das Ganze am PC passiert, dann ist es ein relativ offenes System. Aber ich glaube schon, dass die Zukunft dahin gehen wird, dass die Leute irgendwelche Set-Top-Boxen, also irgendwelche Receiver zu Hause haben werden, wo hinten irgendwie der DSL-Anschluss reingesteckt wird und vielleicht der Kabelfernsehanschluss. Und dann geht über eine geschützte Leitung, über so HDCP, also dieser digitaler Monitoranschluss, der aber verschlüsselt ist, es direkt in deinen Flachbildschirm rein. Das heißt also, es geht irgendwie hinten übers Netz rein, über eine verschlüsselte Verbindung. Und der nächste Moment, wo du irgendwie drauf Zugriff hast, ist es am Bildschirm zu sehen. Also du müsstest das im
VHS-Rekorder
abfilmen wie im Kino oder
meinen
so.
Meinen VHS-Rekorder kriege ich da gar nicht mehr dazwischen, oder?
Na, vielleicht eine ganz schlechte Auflösung und mit irgendeinem Schriftzug, das ist irgendwie eine Privatkopie.
Ach,
das ist
so. Möglich.
Ja, die können über dieses DRM, also Digital Rights Management, wenn die gesamte Kette vollständig digital und verschlüsselt ist, kannst du sagen, dieser Film darf jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden angesehen werden. Er darf auf einem verschlüsselten hochauflösenden Ausgang rausgegeben werden. Er darf auch über einen analogen, aber dann halt nur in ganz schlechter Qualität, nur in VHS-Qualität zum Beispiel.
Wie realistisch ist es denn, dass das nicht auch geknackt wird?
das halt, also das ist immer eine Frage des Aufwands. Und die Frage ist, wenn der gleiche Content natürlich kostenlos in den Tauschbörsen ist, dann gibt es überhaupt keinen Bedarf dafür. Das ist auch meine Vermutung, meine These, dass es bei Premiere jetzt relativ lange gedauert hat, bis das ganze System jetzt wieder mehr oder weniger ausgehebelt wurde, ist, dass es einfach das Interesse nachlässt. Also der Content ist einfach nicht mehr interessant. Die ganzen Sachen gibt es im Internet. Warum soll ich mich denn noch irgendwie drei Wochen daran setzen und so eine blöde Premiere-Karte knacken, wenn es gibt überhaupt gar kein Interesse mehr?
Das ist meine Christian, Serie. Was würdest du denn zahlen? Also was guckst du beispielsweise für Serien gerne?
Oh, Serien gucke ich jetzt nicht so gerne. Ich gucke mir ganz gerne mal so Dokumentationen an. Weiß nicht, bin jetzt nicht so der typische Fernsehgucker, der sich da... Simpsons gucke ich ganz gerne, ja.
Was wäre denn eine Folge Simpsons wert? Also weil du müsstest ja dann, im Zweifelsfall müsstest du für jede Folge, die du von irgendwas guckst, irgendwas bezahlen.
Ja, ich sag mal so, dadurch, dass ich mir die DVD von Simpsons auch die Staffel in der Videothek ausleihen kann, würde ich mal sagen, also nicht viel mehr, als es in der Videothek kosten würde.
Und das ist dann, was kostet eine DVD in der Videothek?
Also bei uns kostet es jetzt 1 Euro bis 1,50 Euro.
Sind wir großzügig, sagen wir 1,50 Euro, darauf sind wie viele Folgen? 6?
Ja, das kann man schon sagen.
Durch 1,50 Euro, das heißt kaum mehr als 20, 30 Cent pro Folge.
Ja, na, viel mehr zeige ich doch jetzt auch nicht, oder?
Nicht für die DVD, aber die Frage ist, ob die Sender es für dieses kleine Geld anbieten würden dann hinterher. Weil die wollen natürlich am besten 1,50 Euro haben,
oder? Ja, weil die technische Infrastruktur so teuer ist. Also das ist das Hauptproblem. Das ist auch das Problem bei iTunes und Co., also bei den kommerziellen Musik-Download-Stores. Mhm. Die Technologieanbieter, die verdienen da fast schon am meisten dran. Einfach nur, indem sie diese Kopierschutztechnologie bereitstellen. Und bei den Schöpfern, bei den Urhebern und so weiter und Verwertern, also bei den Urhebern kommt am wenigsten an, bei den Verwertern bleibt dann der ganze Rest so, ne? Aber wenn du auf diese Kopierschutztechnologien verzichten würdest, hättest du halt viel mehr Geld für die eigentlichen Schöpfer von Kultur.
Christian.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, kein Problem.
Gute Nacht, tschüss.
Schönen Abend.
Tschüss. Und gucken wir nach Chemnitz. Hallo Daniel. Manchmal. Also Daniel, ruf bitte nochmal an. Ich glaube, entweder war das die Telefonanlage oder ich habe dich gerade rausgeschmissen. Wahrscheinlich war ich's. Nix für ungut. Einbeiniger, falls wir Daniels Nummer haben, rufen wir ihn doch bitte ruf ihn zurück. Falls nicht, Daniel, tu's nochmal. Und jetzt drücke ich hoffentlich auf den richtigen Knopf. Hallo Marc aus Cottbus.
Hallo Jan.
Hallo.
Wie sieht dein Fernsehen der Zukunft aus? Oder wie sieht's jetzt aus?
Jetzt sieht es so aus, ich mache meinen Rechner an und dann ist Feierabend. Dann gucke ich meine Filmchen, die ich haben will.
Und wo holst du die her?
Na, ich habe eine TV-Karte drin. Mhm. An der ein Sat-Receiver hängt.
Das heißt, du nimmst sie also über einen Satellit auf und dann gehen sie quasi digital über einen Kabel in den Rechner rein.
Genau.
Und dann guckst du sie am Rechner.
Genau.
Hat es was damit zu tun, dass du dich nicht gerne vor dem Fernseher sitzt oder guckst du das nebenbei? Oder?
Nee, das Problem ist, ich habe für einen großen Fernseher im Moment überhaupt keinen Platz.
Ah. Okay, das heißt also.
Das ist das Problem.
Das heißt also, du setzt dich dann lieber an den Schreibtisch, an einen kleinen Monitor und.
Ein kleines Ding, hier ist ein 17 Zoll Monitor, so, das geht schon.
Okay, klar, ist wahrscheinlich das gleiche, wenn du direkt davor sitzt, als wenn du so vor so einem normalen Fernseher. Aber mal angenommen, du hättest dann den Platz für den Fernseher, du würdest den auch nutzen wie bisher? Oder hat sich dein Fernsehkonsum geändert in der letzten Zeit?
Ich gucke im Endeffekt nur noch das, was ich weiß, dass ich gucken will.
Ja.
Ich hab eine Standardserie und schalte ich kurz vorher ein und kurz hinterher wieder aus.
Wie programmierst du das?
Ich weiß es, ich hab's im Kopf, wann die laufen.
Achso, also händisch. Also jetzt nicht irgendwie, dass du so eine Liste hast, wo du einfach nur noch anklickst, haben.
Nee. Ich weiß, wann sie laufen und dann ist es gut.
Okay.
Würdest du zahlen?
Ich sag mal so, im Moment haben wir ja, gut, das liegt leider an die Öffentlich-Rechtlichen, na klar, aber man schaut mal, im Moment an GZ kriegst du 21 Euro noch was. Ja, also mal so jetzt für jede Folge extra zahlen, würde ich nicht machen.
Das ist dann auch noch die nächste Frage, ne? Muss ich trotzdem Rundfunkgebühren zahlen, obwohl ich für jedes einzelne Ding zahle?
Das wäre dann doppelt und das würde es ja auch nicht bringen.
Wobei du natürlich, die Rundfunkgebühr ist ja unabhängig davon, von dem, was die Privaten senden. Das ist
klar,
ja,
das zahlst du dann über erhöhte Produktpreise, zahlst du das.
Richtig, ja, so, du zahlst es ja letztendlich nächsten Tag im Supermarkt beim Einkauf. Genau. Also das Fernsehen ist ja nicht kostenlos. Also Free TV ist ja auch immer ziemlich irreführender Begriff, das ist überhaupt gar nicht free. Fernsehen kostet einfach richtig, richtig viel Asche. Weiß nicht, vielleicht 100-mal mehr als Radio oder sowas oder in der Größenordnung, aber es ist einfach wahnsinnig viel mehr.
Ja, ich würde sagen, ungefähr 20-mal mehr.
Jetzt so, ja, also nur die Verteilung.
Kommt auf den Anspruch an, ja, genau. Ja, aber ich meine, so, wenn man sich so die Verteilung anguckt, also ich weiß jetzt, was ist von den 21 Euro Fernsehen in Deutschland, gehen 5 Euro irgendwas an Rundfunk, aber wir haben auch sehr viele Sender in Deutschland. Das heißt, letztendlich bezahlst du ja hier auch den bayerischen Rundfunk mit. Aber wenn du nach Großbritannien guckst, du hast 10 Pfund im Monat, davon gehen 50 Pence an den Hörfunk, das heißt ein Zwanzigstel. Ne? Also ist ungefähr 20 Mal billiger, würde ich jetzt mal behaupten dann.
Ja.
Na, was beim heutigen Fernsehen eigentlich tierisch auf die Nerven geht, ist die Werbung. Aber richtig tierisch.
Naja, die kannst du ja umgehen, indem du tatsächlich direkt bezahlst. Das ist dann das Modell Pay-TV, sprich Premiere oder so.
Ja, aber
ist nicht so. Nee. Also mal angenommen, es würde RTL ohne Werbung zum Bezahlen geben. Wäre das denn ein Modell für dich?
Wenn die Sendungen so bleiben, wie sie jetzt sind, dann wäre es auch ein Modell, ja.
Also vielleicht ist es, ja, also wir gucken uns jetzt hier komisch an, aber vielleicht ist es genau das, was RTL auch mit irgendwelchen Marktforschungen rausgefunden hat, dass die Leute genervt sind von der Werbung und einfach bereit sind dafür, Geld zu bezahlen.
Ja, aber es ist doch komisch, wenn ich in einer Dreiviertelstunde Sendezeit zweimal eine Viertelstunde Werbung mache.
Naja, das
hallo?
Naja, gut, aber so viel kostet das Fernsehen einfach. So, das ist ja, klar, kannst ja ausrechnen, was
die Kosten enorm hoch.
Genau, was eine Minute Werbeminute kostet, dann kannst du ja ausrechnen, davon muss halt so eine Sendung produziert werden.
Ich habe das nicht im Kopf. Hast du Daten dazu?
Bitte?
Was Sendeminuten kosten?
Keine Ahnung. Also das ist wirklich, ich habe früher auch nur in der Produktion gearbeitet und ich weiß nur, was Produktionsminuten damals gekostet haben. Und das hat wirklich wahnsinnig geschwankt, also zwischen 1000 Mark und mehreren. Oh. Also da bist du dann gerade bei so einer Daily Soap, bei einer ganz billigen. Ich glaube, die hast du auch nicht für 1000 Mark gekriegt. Die hat, glaube ich, 1500, 1600 die Minute gekostet. Die billigen Daily Soaps. Und Tatorte damals, da bist du dann, glaube ich, schon wirklich auf die 15, 16, 17, 18.000 Mark die Minute gekommen. Produktion. Also bis das Ding wirklich als fertiges beim Sender lag. Und dann musst du natürlich auch nochmal die gesamte Sendetechnik haben, die Kosten für Telekom oder wer auch immer dafür das Signal verantwortlich ist. Keine Ahnung, was das insgesamt kostet. Also es dürfte also mindestens ein mittlerer, wenn nicht sogar ein hoher zweistelliger 1000-Euro-Bereich sein, was eine Minute Fernsehen kostet.
Ja, richtig böse.
Ja, und das muss halt durch die Werbung wieder reinkommen. Deswegen gibt es ja so viel davon.
Ja, mir ist inzwischen auch aufgefallen, dass selbst ARD und ZDF mehr Werbung machen als vorher.
Nee, machen sie nicht. Sie machen
das. Das kommt einem bloß so vor.
Es kommt einem möglicherweise so vor, vielleicht platzieren sie strategisch, also ein bisschen strategischer, also einfach nicht mehr so auf diese Inseln so
krass. Also es gibt ja nicht mehr, also das
und
ist ja mehr
dieses Sponsoring, ne?
Also diese, wird präsentiert von.
Genau, was so. Ja auch Werbung ist, aber anders heißt. Ne? Das ist natürlich, also das. Ich warte auch nur noch darauf, dass dann im Radio das auch passiert, dass dann also auch der Verkehr versponsert wird oder so.
Ne? Gibt's schon.
Wo denn?
Da musst du mal 94.5 Radio Cottbus hören.
Das ist ja auch kein öffentlich-rechtlicher Sender. Also,
ja, so ein öffentlich-rechtlicher Sender.
Nee, also da geht es jetzt um öffentlich-rechtlich, also was wir auch sind. Also wir haben ja auch unsere ganz klar definierten Werbeinseln, die wir auch mit einem Jingle einläuten, sozusagen.
Ja, mal so kurz vor Nachrichten solche Dinge.
Kurz vor Nachrichten kommt unsere Eigenwerbung, die heißt auch nicht Werbung im internen Sprachgebrauch, sondern die heißt Promo oder Trailer. Da legen die Kollegen, die dafür verantwortlich sind, auch unheimlich Wert drauf, dass es keine Werbung ist. Ich sage, aber es wird doch was beworben. Ja, aber nein.
Ja, eigene Sender halten.
Nee, immer nach den Nachrichten und ich glaube um 10 nach auch nochmal. Also je nachdem auch, was für eine Tageszeit ist.
Naja, aber ich sag mal so, das stört mich relativ wenig.
Aha.
Ja. Also sag mal, Radiowerbung ist das, was mich relativ wenig stört. Es gibt aber wirklich einige größtenteils, ja, es gibt einige Werbespots, die mir wirklich völlig auf den Sack gehen.
Ja.
Wisst ihr, ob man meiner Regierung Cottbus wart?
Nee.
Also zumindest nicht, um den Sender zu hören, den du gerade genannt hast.
Wir haben so einen hässlichen Billigmarkt bei uns um die Ecke. Und der Werbespot von denen ist richtig.
Jetzt bist du in der falschen Sendung gelandet, mein lieber Marc. Denn es ist das Chaosradio und es geht um Fernsehen 2.0, also das Fernsehen der Zukunft. Wo du anrufen möchtest, in welcher Sendung du anrufen möchtest, das ist im Juni, ich kann dir nicht genau das genaue Datum sagen. Es ist einer der letzten drei Montage im Juni. Da werde ich nämlich wieder zusammen mit dem Kollegen Niggemeier vom Bildblog eine Fremdmedienbeobachtungssendung machen.
Gut zu wissen.
Da kannst du dann anrufen und ordentlich abkotzen.
Ich hatte mal eine Frage an euch. Sag mal, wie wird sich denn eigentlich, gibt es da schon Trends, wie sich eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren eigentlich die ganze Wettechnik verändern wird? Gibt es auch dann diese Verschlüsselungssysteme oder bleibt das so, wie es jetzt ist?
Also ich glaube schon, dass sich der Markt ganz stark verändern wird, zumindest also im privaten Bereich. Jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen, das ist so ein Dinosaurier, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie sich da was verändern soll. Die sind ja auch in einer bisschen schwierigen Situation, dass sie auch ständig unter diesem Druck stehen, diese Gebührengeschichte, GEZ, was keiner so richtig will und irgendwie alle meckern so ein bisschen, ist so viel und was passiert denn eigentlich mit dem Geld und Und bei den Privaten, klar, also wir haben ja schon gesagt, RTL hat angekündigt, wir machen zack, Verschlüsselung, Monatsgebühr.
Haben die da schon eine Hausnummer genannt eigentlich?
Nee, ich glaube nicht. Haben sich noch nicht getraut. Also es ist auch unterschiedlich. Es richtet sich ja nach, ob es jetzt über Satellit kommt oder über Kabel und sowas. Möglicherweise bieten die Kabelnetzbetreiber das in auch irgendwelchen Digitalpaketen mit an. Das heißt, man zahlt dann irgendwie 14,99 im Monat dafür. Da ist dann aber auch RTL mit drin und wahrscheinlich Pro7 und sowas, sodass man als Endbenutzer eigentlich nichts davon mitbekommt. So würde ich es zumindest als Sender machen, das möglichst schön verpacken. Astra hat angekündigt, auch so eine Technikgebühr zu erheben. Da geht es also darum, ein bisschen von diesen auch sehr hohen Kosten für die Verteilung, also für das Senden über Satellit, auch ein bisschen auf den Kunden umzulegen.
Wer zahlt das bisher? Die Sender selbst?
Oder? Das zahlen die Sender selbst. Also wir haben in Deutschland ein ganz lustiges Modell, das ist aber auch kabelspezifisch wieder. Nämlich die Frage, wer bezahlt eigentlich wen mit diesen Kabelnetzen? Also eigentlich hat nämlich wenn ich jetzt ein Kabelnetzbetreiber bin, habe ich ja eigentlich ein Interesse daran, möglichst viele Sender bei mir zu haben, also um möglichst einen attraktiven Kabelanschluss zu haben.
Damit die Kunden den kaufen wollen, ja.
Genau, richtig, weil sonst holen sich DVB-T oder eine Satellitenschüssel. Und als Sender habe ich ja natürlich, also zumindest als werbefinanzierter Sender, habe ich ja Interesse daran, möglichst viele Zuschauer zu haben. So, und das sind jetzt so zwei Sachen, die im Prinzip, also das ist dann so eine, kann man im Prinzip spieltheoretisch betrachten. Das heißt also, wer pokert, wer zahlt denn zum Schluss an wen Geld? Und das war so in den Hochzeiten des oder in den klassischen Zeiten des Fernsehens ganz interessant. Da wurde dann viel gemauschelt und Geld hin und her geschoben, sodass sich es letztendlich irgendwie fast alles wieder bei plus minus null eingepegelt hat. Mittlerweile kristallisiert sich das so raus, dass die Kabelnetzbetreiber an die Privatsender eine kleine Gebühr bezahlen und dass Sender, die ein besonderes Interesse haben, gesendet zu werden, sozusagen die aber eigentlich nicht so wirklich attraktiv sind, also ohne die man auch leben könnte, wie zum Beispiel diese ganzen Shopping-Kanäle, dafür bekommt der Kabelnetzbetreiber von den Sendern auch wieder Geld.
Wie ist es beim Öffentlich-Rechtlichen? Also weil die müssen doch, glaube ich, sogar empfangbar sein, oder nicht?
Ja, dann gibt es noch so Geschichten.
Obwohl, das sind überall über DVB-T dann auch.
Gibt es über die Landesmedienanstalten, gibt es eine Must-Carry-Regelung, das heißt also Sachen, die dann quasi von den Landesmedienanstalten festgelegt sind, welche gesendet werden müssen und sowas. Aber klar, letztendlich ist es so, dass zumindest beim Satelliten, Astra ist ein privater Betreiber und der hält für alle die Hand auf. Das ist ganz egal. Wobei, da kann ich auch einfach als Frank Rosengart hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier gern irgendwie 3 Megabit Bandbreite haben im Monat und möchte, keine Ahnung, meine was auch immer verbreiten.
Chaos-Fernsehen
oder sowas. Und dann sagen, ja, hier bitte, da können Sie Ihr Kabel anschließen und dann kann ich da senden. Also gegen einen monatlichen Betrag.
Marc.
Ja.
Alle Unklarheiten beseitigt, ja?
Ja, das war der erste Teil. Der zweite Teil ist eigentlich, wie soll denn das? Habt ihr irgendwie eine Ahnung, dass mit diesem TVBT weiterlaufen soll?
Da können wir nur spekulieren, eigentlich. Also ich persönlich finde TVBT toll. Ich finde es eine gute Sache. Also
ich sag mal so, in Berlin ist es da, aber in Cottbus sind wir ziemlich am Arsch geschliffen, weil wir haben. Es ist bei uns nicht empfangbar.
Wow. Aber, also wie gesagt, ich finde,
das heißt aber, du bekommst aber noch die ersten 3 Programme über normale analoge Antenne dann bei euch, oder?
Ja, klar.
Okay. Wie, es meckern alle über die Bildqualität?
Naja, die Bildqualität ist schon ein bisschen schlechter, weil die Frequenzen...
Es ist Fernsehen, ich meine, Bildqualität, das ist Fernsehen.
Hast du keine HDTV?
Also im Vergleich zur Satellitenübertragung oder Kabel, also das gleiche Programm sozusagen ist bei DVB-T einfach bei einigen Sendern durch die niedrigen Bandbreiten, weil einfach das Frequenzspektrum, was zur Verfügung steht für DVB-T, ist die Bildqualität tatsächlich einen kleinen Tick schlechter.
Das sieht eben aus wie VHS, aber da kann ich echt mit leben. Also, ich kann mit vielem leben. Ach Gott. Marc, am besten fragst du mal bei der MABB, also bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg nach, wann das soweit ist, dass sie das bei euch in Cottbus? Ist Brandenburg, ja. Okay. Oder, ja, oder?
Erreichbar?
Bitte?
Habt ihr eine Internetseite von dir?
mabb.de. Jetzt noch mabb.de. Danke für deinen Anruf, Marc.
Alles klar.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss, euch auch.
Fritz. Chaos Radio 113, die Zukunft des Fernsehens, TV 2.0. Blue Moon. Im Studio der Frank, der Markus und die Knöpfe drückt der Holger.
Doctor Motte. Dr. Motte. Motte. Motte.
Die Zukunft des Fernsehens in Zeiten der Love Parade, die von der Billigmuckibude gesponsert
wird. Und nicht mehr im Fernsehen übertragen wird, zumindest nicht im RBB. Das ist toll dieses Jahr, Love Parade, ohne Wagen, ohne bunte Wagen, aha, ohne Alkohol, ohne Fernsehübertragung, ohne Dr. Motte.
Ist doch super.
Und lauter, ohne Besucher.
Lauter gestellte Körper. Ihr hört das Chaosradio. Doch nur gestellte Körper gesagt, damit ihr nicht so mit Reden schweigen oder was. 113 ist unsere Ordnungszahl und das Fernsehen der Zukunft unser Thema. Sie hatten euch gefragt, wie ihr glaubt, dass eure Fernsehzukunft aussieht oder die Zukunft des Fernsehens.
Ob sie überhaupt eine Zukunft hat?
Ob sie überhaupt eine Zukunft ist, ist auch eine gute Frage, sicher. 0331 70 97 110 ist die Nummer für Antworten. Darüber hinaus, vielleicht haben wir auch den einen oder die andere Hörerin im Ausland. Ruft doch auch mal durch irgendwie und erzählt mal, wie es bei euch so ist. Gibt es bei euch einen gebührenfinanzierten Rundfunk?
Wie ist es in Italien?
Oder ist es ein Staatsrundfunk oder gibt es sowas überhaupt nicht? Also es ist komplett privat. Und wie fühlt sich das Fernsehprogramm da an und wo geht es möglicherweise hin? 0331 70 97 110. Hallo Mike.
Einen wunderschönen guten Abend und ein Hallo in die Chaosrunde.
Hallo.
Danke, hallo.
Wie sieht dein Fernsehen aus? Hast du 16 zu 9?
Ja, habe ich.
Aber?
Habe ich? Nee, na, wie sieht mein Fernsehen aus? Also im Moment sehr wenig, weil wenig Zeit dafür. Aber für mich hat auf jeden Fall Fernsehen in nächster Zukunft oder in weiterer Zukunft auf jeden Fall eine Zukunft, weil ich denke, ohne geht's nicht.
Warum nicht?
Weil Menschen informiert werden wollen und alleine nur über das Medium Radio wird so nicht funktionieren.
Aber warum denn nicht?
Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Also ich bin eigentlich mehr der Radiohörer, gerade was euren Sender betrifft, aber
okay.
Kleine Schleichwerbung. Nein, aber wie gesagt, weil ich sitze eigentlich mehr im Auto und höre dann dadurch natürlich gezwungenermaßen Radio. Zu Hause habe ich dann nicht mehr wirklich die Zeit, um Fernsehen zu schauen, aber wenn, dann gucke ich mir doch eigentlich nur informative Sendungen an. Also
und das hilft tatsächlich was bei dir. Also ich habe immer als Beispiel, also die Kollegen von Radio 1, die haben vor der letzten Bundestagswahl eine Stunde lang Guido Westerwelle interviewt. Mal davon abgesehen, dass ich den Typen irgendwie total langweilig und Spaßbremse finde und so, war das die erste Chance, die Guido Westerwelle von mir bekommen hat, mir Inhalte zu vermitteln. Also es war wirklich so, dass ich dazugehört habe und gedacht, okay, jetzt weiß ich, was der Mann will. Wenn ich im Fernsehen Guido Westerwelle reden höre, dann rege ich mich wahnsinnig über diese selbstgefällige Fresse von dem auf und schalte weg. Also das, von daher, ich weiß nicht, also Fernsehen als Informationsmedium, taugt das wirklich?
Naja, ich sag mal, manchmal, also der Mensch ist ja sensationslustig und da kann man ja nur machen, was man will. Mhm. Zu dem, was er hört oder was er berichtet bekommt, will er dann natürlich auch Bilder sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Erdbeben jetzt denke oder nehmen wir mal den Anschlag 2001 auf die Twin Towers in den USA, das Ganze ohne Bilder, schwer vorstellbar, weil die Leute wollen es ja sehen. Die sind ja sensationslustig und die wollen es ja sehen. Und also ohne Medium Fernsehen wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Ohne Medium Fernsehen hätte es wahrscheinlich diese Anschläge gar nicht gegeben. Gewagte Theorie, aber...
Ja.
Klar, ja, wenn es medienwirksam, ja.
Ist klar, ja, verstehe ich, ja. Mhm. Jetzt, wo du so sagst.
Greenpeace müsste sich was einfallen lassen, die können dann nicht mehr auf den Schornstein klettern.
Ja, ja. Also klar, die müssten sich zum ersten Mal was einfallen lassen.
Ja, das glaube ich nicht. Aus dem Blickwinkel habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Ja, ist klar, weil es transportiert ja nicht nur Informationen, die der Mensch als solches ja haben will, sondern es transportiert ja auch Geschehnisse, die natürlich dann auch, ich sag mal, negative Gruppierungen auf dieser Welt sich zu eigen machen. Also. Ja,
weißt du, ich sag mal, es transportiert nicht die Information, es ist die Information.
Also ich meine, wir können ja mal ganz, ganz, ganz tief in der medienkritischen Kiste der 70er graben. Natürlich ist Fernsehen auch ein manipulatives Medium. Also das Problem ist einfach, die Macht der Bilder ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und gerade wenn wir so an die Sachen, Berichte aus dem Krieg fernweg von hier denken, da ist es ja ganz, ganz deutlich, wie einfach die Bilder ja, Beleg oder als Beleg genommen werden für eine Sache, wie sie tatsächlich passiert ist. Und der Einzelne hat ja auch nicht mehr die Möglichkeit, es nachzuprüfen. Also das Problem ist einfach, die Tagesschau, die ist einfach das, sozusagen, das ist die Wahrheit. So. Und je authentischer diese Bilder sind, das Fernsehen hat immer noch von allen Medien die höchste Glaubwürdigkeitsquote.
Tatsächlich. Obwohl es doch eigentlich am unglaubwürdigsten nur sein kann.
Ja, eben. Also, das ist das Komische dabei. Aber also gerade wer irgendwie mal in seinem Leben ein bisschen was auch mit Video gemacht hat, ist es halt einfach so einfach, Sachen zu schneiden, so zu schneiden.
Du kannst da, auch nicht mal das. Also selbst wenn du redliche Absichten hast, also wenn ich filme, dann gucke ich in eine Richtung und alles, was, also ich habe dann auch schon von wie viel Grad, 50, 60, 70 Grad oder so, und alles, was drumherum passiert, kriege ich nicht mit. Und mittlerweile hast du ja auch noch das Problem, da stehen dann zwar diese sogenannten Korrespondenten, aber die machen ja nur noch das, was die Süddeutsche Zeitung mal als gefühlten Journalismus bezeichnet hat, nämlich erzählen, was man sieht, anstatt zu erzählen, was man nicht sieht. Ja. Weil das, was du siehst, siehst du ja schon.
Klar, also die Idee, dass Journalismus oder dass Journalisten wirklich objektiv sind, das ist natürlich eine Illusion. Also
vor allen Dingen nicht in 2,5 Minuten. Nee. Das ist ja das Problem dann auch. Also eigentlich müsstest du durchsenden. Ja.
Also das Radio als solche wurde ja im Prinzip auch schon missbraucht dazu. Ja, weil, ich sag mal, in den 30er Jahren gab es noch nicht. Fernsehen war zwar in der Entwicklungsphase, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber war ja noch nicht das Massenmedium. Da war das halt das Radio oder halt eben das Kino mit der Wochenschau. Aber da waren es dann auch wieder die Bilder, ja.
Ja, und da ist auch tatsächlich die Verbreitung des Radios missbraucht worden. Also gar nicht das schon verbreitete Radio. Ja. Also das Medium gab es ja noch gar nicht. Es ist ja mit dem Missbrauch erst verbreitet worden in den 30ern letztlich.
Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist ja eigentlich, dass der Fernsehen als solches in der Zukunft wahrscheinlich ja eher so aussehen wird, oder dieser Meinung bin ich ja, dass halt eben, dass jeder guckt, was er will. So, und da denke ich, sind wir wieder bei dem Thema GEZ, dass wir da eigentlich von weg müssen.
Warum?
Weil es sollen sich halt Sendungen oder Sender daraus finanzieren, das, was sie an den Medienabnehmer letztendlich dann auch verkaufen können.
Dann hast du amerikanische Verhältnisse.
Ja, ich sag mal so, ich guck mir, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber...
Ist egal,
XXP oder so, wo sie in Spiegel TV bringen, ich sage, oder halt auf NTV-Reportagen, auch auf den dritten Programm Reportagen, die natürlich dann aus den GEZ-Gebühren finanziert werden, aber ich weiß nicht, das kann man doch so gestalten, dass das, was man guckt, bezahlt man auch.
Dann wird nur noch produziert, was die Leute auch gucken und bezahlen wollen. Und genau da sehe ich eine ganz große Gefahr. Darum bin ich zum Beispiel der Meinung, dass wir dringend gebührenfinanzierten Rundfunk brauchen, der also sowohl unabhängig von einer Marktfinanzierung ist, als auch unabhängig von einem unmittelbaren und fast ausschließlichen Einfluss durch die jeweilige Regierung oder den jeweiligen politischen Zeitgeist, sage ich mal. Weil also selbst die Leute, die öffentlich-rechtlich, es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, sie würden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nutzen. Die behaupten das ganz gerne dann auch mal im Blue Moon auf Fritz am Telefon. Die nutzen ihn zwar nicht unmittelbar, aber sie profitieren mittelbar davon, weil letztendlich gibt es dann immer doch noch ein paar Redakteure, die keine Angst davor haben müssen, gefeuert zu werden und die vielleicht den Mächtigen auf die Finger gucken. Nicht mehr viele.
Ja, okay, aber du hast es gerade eben angesprochen, also ich kann mir gut vorstellen, weil ich will mich jetzt nicht, ich wurde ja schon darauf hingewiesen in meinem Gespräch, dass wir das jetzt eigentlich mit der GEZ nicht so doll ausbreiten wollten, dann müssen wir doch dahin kommen, dass Leute, die das wirklich nicht empfangen wollen und nicht können, weil sie technisch die Voraussetzung dafür geschaffen haben, dann auch die Gebühren nicht bezahlen müssen.
Ja, aber das ist ja utopisch, Mike. Entschuldige, wenn ich da wieder reingehe. Das ist ja utopisch. Es ist überhaupt nicht überprüfbar. Es ist gar nicht überprüfbar.
Also aber dann würde ich das. Haben wir es ja jetzt. Ja, also das ist ja so, wenn du ein Fernsehgerät zum Empfang bereithältst, so dann musst du halt auch zahlen. Wenn du es nicht tust, also sprich kein Fernseher hast, dann zahlst du ja auch nicht.
Ja.
Ja, gut, okay, das ist richtig. Aber selbst wenn man den Fernseher so umbaut, dass man öffentlich-rechtlich nicht empfangen kann, dann musst du ja bezahlen.
Wie willst du es überprüfen? Wie willst du es überprüfen, dass du es eben doch nicht empfangen? Das kannst du natürlich machen. Dann sagst du, okay, dann kriegt die GEZ jetzt anstatt der 1.000 Mitarbeiter, die sie hat, nochmal 5.000 dazu und die laufen dann rum und gucken die Fernseher an.
Ja, das würde ja auch so nicht funktionieren, das sehe ich auch ein, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, wie man da einen Weg finden kann oder wie das funktionieren kann.
Wie wäre es, wenn alle zahlen? Unabhängig davon, ob sie einen Fernseher haben oder nicht. Weil es profitieren ja auch alle davon, unabhängig davon, ob sie einen Fernseher haben oder nicht. Also wenn der Kollege vom Norddeutschen Rundfunk Helmut Kohl auf den Keks geht, ja, und fragt, sagen Sie mal, wofür haben Sie eigentlich die 2 Millionen gekriegt damals? Von wem haben Sie die 2 Millionen gekriegt und warum hat Leo Kirch Ihnen einen Beratervertrag gegeben über zig hunderttausend Mark, obwohl Sie in einem Interview gesagt haben, dass Sie keine Ahnung von Fernsehen haben? Wenn der Kollege vom Norddeutschen Rundfunk das macht, Helmut Kohl auf den Keks und Helmut Kohl darüber ausrastet und das am anderen Tag in der Bildzeitung steht, vielleicht nicht gerade da, weil das sein Hausmedium war, aber dann profitiert ja letztendlich auch derjenige davon, der mit der Fernsehgeschichte, die da passiert ist, überhaupt nichts zu tun hatte.
Ja, das ist richtig, ja.
Also die Frage ist dann, wer geht Helmut Kohl dann noch auf den Keks? Vermutlich irgendwann niemand mehr.
Also nicht nur Helmut Kohl. Was mir ganz schwer bewusst geworden ist, war der Irakkrieg. Also beim Irakkrieg der Vergleich der Berichterstattung in öffentlich-rechtlichen Sendern und bei ProSieben, Sat.1, Kirchgruppe damals und
noch schlimmer
RTL 2. Also ich hatte subjektiv das Gefühl, dass halt bei ARD schon noch Wert auf eine objektive Berichterstattung und nicht zu sehr reinfallen auf eine Propaganda, die für gesteuert wurde, sozusagen gesendet wurde. Und das möchte ich eigentlich haben. Also ich möchte dieses subjektive Sicherheitsgefühl haben, dass da noch mehr Objektivität dahinter steht und dass da noch Leute sitzen, die ein bisschen intelligenter Nachrichten machen und nicht nur irgendwie große Show und jetzt Embedded Journalist live aus dem Panzer und was man halt damals bei den Privaten überall sah und was in den USA eigentlich noch viel schlimmer war. So.
Ich habe zum Beispiel aufgehört, Nachrichten im Privatfernsehen auch nur im Ansatz ernst zu nehmen, als Peter Klöppel, RTL ist das, sich mal von einem Korrespondenten in irgendeinem Krisengebiet mit den Worten verabschiedet hat: Halt die Ohren steif. Da habe ich gedacht, okay, das ist unseriös. Das kann nur unseriös sein.
Also ich meine, das macht mal, also mir macht es besonders viel Spaß, erstmal Tagesschau zu gucken und dann irgendwie ProSieben-News. Und mal zu vergleichen, wie eigentlich so selbst ARD und ZDF dieselben Nachrichten, dieselben News, wie die anders verpackt werden, wie die Bilder anders verwendet werden, wie die Ansprachen und so weiter. Und dann am besten noch gleichzeitig rüber zu RTL 2 nochmal schauen, wie man komplett unpolitisch so voll Trash irgendwie dieselbe Nachrichtensendung produzieren kann.
Aber wenn doch selbst die Öffentlich-Rechtlichen schon voneinander verschiedene, also identische Bilder voneinander verschieden verpacken und als unterschiedliche Nachrichten verkaufen, ist es da mit der Seriosität doch aber auch nicht allzu weit her mehr, oder?
Also ich bin großer Fan der ARD. ZDF kann ich auch verzichten, ne?
ZDF kann, na, auf Klaus Kleber kann ich nicht verzichten, das ist aber auch der Einzige.
Also bei den Privaten sind die Nachrichten eine Katastrophe.
Warum? Also warum für dich?
Warum für mich? Weil wie du schon sagtest, völlig unseriös. Vor allen Dingen wird angefangen, ja, im Prinzip ist es, als wenn du die Bildzeitung aufschlägst. Mit dem Unwichtigsten wird angefangen.
Du guckst zu viel RTL 2.
Ja. Nee. Ich brauch das ProSieben anmachen, um 8 die Nachrichten oder kurz vor 8, wann die da anfangen. Ist eine absolute Katastrophe. Und die wichtigen Dinge, wie innenpolitische Sachen, wie Arbeitsmarkt und so weiter und so fort, die werden in diesen Kurzzusammenschnitten da kurz mal angeschnitten, präsentiert oder wird mal kurz drüber geredet und das Ganze ist in einer Minute vergessen. Und dieser unwichtige Scheiß, da wird sich dann, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten drüber ausgelassen und das ist eine absolute Katastrophe. Also wenn ich Nachrichten gucke, bewusst gucken will und bewusst gucken kann, weil ich die Zeit dafür habe, dann ist es entweder die Tagesschau oder das Heute-Journal. Weil das ist für mich seriöse Nachrichtenberichterstattung über Dinge, die sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch passieren und das kann man sich auch antun.
Würdest du das weiter in Echtzeit haben wollen oder auch lieber zum, ich sag mal, Runterladen oder zum Abrufen, wann immer du es für richtig hältst?
Eigentlich, ja, ich sag mal, die Nachrichtenredaktionen, die sind ja nun eigentlich immer up to date. Also die sind ja nun, ich gehe davon aus, bei der Tagesschau oder ob das nur bei der ARD oder beim ZDF ist, da sitzen nur 24 Stunden rund um die Uhr irgendwelche Leute, um sämtliche Informationen von der Welt zu sammeln und die dann auch irgendwie so zu verpacken, dass sie die dann in die Nachrichtensendungen reinkriegen. Ich denke, dass sowas dann auch direkt, wenn die das verarbeitet haben, dann ins Netz gestellt werden sollte und jederzeit abrufbar sein müsste. Da komme ich dann zum nächsten Problem, das wir ja in Deutschland haben, ist ja, dass jetzt ja unsere Telekom-Dienstleister hier, egal wie sie nur heißen, alle nicht auf die Reihe kriegen, vernünftig schnelle Internetleitungen zu präsentieren. Also das
zumindest nicht überall.
Zumindest nicht überall. Ich weiß, dass die Telekom eigentlich jetzt zum WM-Beginn diese 50 Mbit-Leitung hier mal irgendwie starten wollten. Ich weiß nicht, wie weit sie da sind, ob sie das überhaupt schaffen. Ich würde mich nicht wundern, wenn nicht. Und ich habe mal im Spiegel einen Bericht gelesen, wie das da in Südostasien-Raum aussieht. Also da sind wir ja schon bei 100 Mbit-Leitungen und sowas alles. Also Deutschland als...
Ja, aber die essen auch Hunde.
Aber sag mal, ganz kurz, wenn du, mal angenommen, wir denken jetzt ein paar Jahre weiter, das Modell Fernsehen ist so gar nicht, es guckt keiner mehr. Also eigentlich gucken die Leute nur noch übers, also Abrufdienste im Prinzip, übers Internet geht das Ganze. Oh, ruhig mal 10 Jahre, vielleicht auch 15 Jahre weiter. Das heißt also, die Öffentlich-Rechtlichen produzieren quasi On-Demand-Sendungen nur noch, On-Demand-Content. Wie ist denn das dann mit der Gebühr? Also denn die ein Rundfunkgerät zum Empfang bereithalten, das ist ja denn eine schwachsinnige Formulierung. Wie würdest du denn die Gebührenpflicht festmachen?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das gestalten kann, dass man dann, ich sage, wenn man sich die Nachrichten runterlädt, dass man dann dafür was bezahlt oder wie auch immer.
Aber das ist ja wieder das Modell Privatfernsehen oder einfach dieses, ja.
Ich habe da ja eine Idee, aber ich sag die noch nicht.
Ja, oder, na, ich weiß nicht, also vielleicht kann man da auch irgendwie, im Moment bezahlt man ja zweimal. Wenn man jetzt so wie ich in Hohenschönhausen im Plattenbau wohnt, bezahlst du ja die GEZ und dann bezahlst du deine Kabi-Gebühr. So,
und mit deinem guten Ruf.
Ja. So, weil Schüssel an der Wand hängen darfst du die offiziell nicht.
Einige Ach, echt tun, nicht?
Nee. Nee. Oh, einige Tuner helfen sich da, indem sie das Ding auf den Balkon stellen, aber...
Ja, du hast okay. Der Balkon voll, ne? Ja. Ist ja auch Quatsch.
Ja.
Ne?
Ja. Und also hat man da wenig Möglichkeiten und... ja, und dann nochmal extra bezahlen, weil du ja dann aus dem Pay-TV irgendwas gucken willst, was dich interessiert. Und also ich weiß nicht, wer da noch nur alles abzocken will, letztendlich denn.
Na, wäre dir das lieber, dass du einmal 30 Euro statt einmal 15, 10 und 5 Euro bezahlst? Oder? Also weil ich meine, wenn du nur 15 Euro bezahlst, kannst du halt auch nur 15 Euro Fernsehen haben. So. Und dann musst du dich halt entscheiden, was es gibt.
Also ich weiß nicht, vielleicht über den, wie ihr vielleicht vorhin, habt ihr vorhin schon angesprochen, über die Kabelanbieter, dass die dann bestimmte Pakete zurechtstellen und da im Prinzip in diesem Paket dann die GEZ-Gebühr und so weiter schon mit drin ist und je nachdem, wie der Kabelanbieter das abgesetzt kriegt, danach richten sich ja dann letztendlich auch die Preise. Ja, wo dann im Prinzip dieses All-in-One, puff. Ich nehme jetzt dieses Paket, da habe ich folgende Dokumentationssender, da habe ich Spielfilmsender, da habe ich dann die Nachrichtensender mit drin, was ich gucken will.
Und ein Fünfer für die ARD ist immer mit dabei.
Also, so quasi.
Ja.
Also das wäre so das. Weil ich stelle, also das Fernsehen in der Zukunft stelle ich mir irgendwann so vor, also wie vorhin auch mit dem Beamern und sowas, dass quasi in deinem Haus oder Wohnung oder wie auch immer irgendwann in jedem Zimmer so ein Ding hängt. So, und jeder guckt seine Sache, die er gerne haben will. So, wenn du Kinder hast, dann buchst du eben noch das Kinderprogramm dazu. So, und dann lassen sie sich da, weiß ich nicht, 24 Stunden am Tag Trickfilm bedudeln. Aber, ne, also das, ne, du kommst dann, ja, gehst von Raum zu Raum, guckst entweder überall das Gleiche oder je nachdem, was du gerade haben möchtest.
Das klingt aber so, als wenn dieses so mobiles Fernsehen, also sprich Handy-TV, wie es immer heißt, auch schreckliches Wort, aber das könntest du dir auch vorstellen. Das heißt, du sitzt irgendwie morgens in der U-Bahn oder nachmittags auf dem Weg nach Hause und guckst denn da dein individuelles Fernsehprogramm?
Oh, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Also ich bin nicht so der öffentliche Verkehrsnutzer, Mittelnutzer, aber ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich mag bestimmt, wie du vorhin schon ausgeführt hast, da in Südkorea oder so, wo die Jugendlichen dann alle mit ihren PlayStation Portable da sitzen oder mit ihren Handys da irgendwelche Trickfilme oder Nachrichten oder was auch immer. Mag bestimmt lustig aussehen in der U-Bahn oder in der S-Bahn, aber...
Ja, wenigstens pöbeln sie nicht rum.
Ja, okay, sie sind beschäftigt, ja.
Mike, wir danken an dieser Stelle mal für deinen Anruf.
Alles klar.
Und gute Nacht.
Ja, gleichzeitig.
Danke, tschüss. Was ja auch noch, also zwei Punkte sind mir eben aufgefallen. Und zwar zum einen, angenommen, alle Privatsender verschlüsseln und wollen Geld haben. Wie sieht es dann mit so Sendern wie RTL 2 aus? Also das guckt ja niemand.
nicht?
Also, ist genau, also es gucken sehr viele, es gucken sehr, sehr viele, es gucken, nee, es gucken sehr, sehr viele Leute, aber es ist eben tatsächlich, also ich glaube, die RTL 2 News, die heißen ja noch nicht mal mehr Nachrichten, die werden, glaube ich, gerade in der jugendlichen Zielgruppe, so von 14 bis 19 oder sowas, sind das die beliebtesten Pseudonachrichten. Nur ist das nun genau eine Bevölkerungsschicht und eine Bevölkerungsgruppe, die nicht mal eben noch Geld hat, übrig hat, um das zu bezahlen. Also da um die würde ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen machen.
Na, ich glaube auch, dass es bei den Privaten auch so eine Schere geben wird zwischen den reinen Doodle-Sendern, die dann auch rein werbefinanziert bleiben, die aber wirklich mit minimalsten Produktionskosten auskommen müssen. Also und so ein bisschen die hochqualitativen, ja, also eher so Richtung RTL 2 mit ganz vielen so Soap-Billigproduktionen, Wiederholungen, Schichten. Und es wird halt ein bisschen hochqualitativeren Privatsender geben, die eher in Richtung Pay-TV, sprich Premiere oder sowas gehen, und es wird wahrscheinlich RTL Pro7 sein, die einfach auch wirklich anspruchsvolles, also in Anführungszeichen anspruchsvolles Kinoprogramm liefern am Abend.
Ich meine, das sieht man ja auch schon an den Sendergruppen. Wir haben auf der einen Seite halt die alte Kirchgruppe, die jetzt Saban oder keine Ahnung, wem sie jetzt aktuell gehört. Da haben sie Pro7 und Sat1 so mehr für den Premium-Content und sie haben Kabel1 für Dritt-, Viert-, Rest-Schrottverwertung.
Da gucke ich das viel lieber.
Gleichzeitig haben wir die RTL-Gruppe, die halt natürlich auch irgendwie RTL-Premium-Content plus RTL2 und gehört Vox eigentlich denen immer noch? Naja, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, entweder war es mal oder ist jetzt so. Auf jeden Fall, das sind dann die Dritt-, Viert-, Fünft-Verwertungen, wo man halt den ganzen Schrott nochmal wiederbringen kann, den man halt dann schon mal früher als Premium-Content gebracht hatte.
In Großbritannien werden sie mittlerweile nur noch auf Händen getragen. In Berlin treten sie aber noch auf ihren eigenen Beinen auf. Fritz präsentiert die Arctic Monkeys live in Berlin. Samstag, 24.06. Ab 21 Uhr in der Columbia-Halle Berlin. Yeah, they said it changes Die Arctic Monkeys live.
Mehr Infos fritz.de
und im Radio.
Fritz vom RBB.
Eine nach halb zwölf.
Fritz Info.
Nachrichten
mit Matthias Kerkhoff.
Der Iran hat das Angebot der USA zu direkten Gesprächen über sein Atomprogramm zurückgewiesen. Die amtliche Nachrichtenagentur IRNA sprach am Abend von einem Propagandaschritt. Zuvor hatte die US-Regierung ihre bisherige Haltung aufgegeben und sich grundsätzlich zu direkten Verhandlungen mit dem Iran bereit erklärt. Der Auftrag des BND-Untersuchungsausschusses soll erweitert werden. Das Gremium müsse sich auch mit der Bespitzelung von Journalisten befassen, sagte FDP-Chef Westerwelle. Darin seien sich die drei Oppositionsparteien im Bundestag einig. Bislang untersucht der Ausschuss die Arbeit der Geheimdienste im Zusammenhang mit dem Irakkrieg. Der Strafvollzug für Jugendliche muss neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die aktuelle Praxis für gesetzeswidrig, weil es kein spezielles Gesetz für diesen Bereich gäbe. Bisher können Jugendliche in der Haft ähnlich behandelt werden wie Erwachsene. In Düsseldorf hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr einziges öffentliches WM-Training vor über 42.000 Zuschauern absolviert. Der bisherige Rekord bei einem öffentlichen Training lag bei 20.000 Zuschauern. In dieser Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad, am Tag dann anfangs Sonne, später wieder Wolken, vor allem am Nachmittag örtlich teils kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen dann 10 bis 14 Grad.
Verkehr.
Wir haben keine aktuellen Meldungen. RBB Nachrichten im Netzwerk der ARD, rund um die Uhr aktuell informiert.
Musst du sowas jetzt sagen?
Nee, 4 Minuten.
Du wolltest einen privaten verarschen.
Hast du doch.
Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Ja, 2 Minuten nach halb zwölf.
Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon.
Chaos Radio 113. Es geht um die Zukunft des Fernsehens. Und zwar technischerseits die Zukunft des Fernsehens und natürlich auch inhaltlicherseits um die Zukunft des Fernsehens und um eure Zukunft mit dem Fernsehen. Der Markus hat eben so schön angemerkt, bisher haben irgendwie Leute immer, sind immer nur davon ausgegangen, dass sie sich berieseln lassen, so Couch-Potato-mäßig. Vielleicht hat der ein oder die andere von euch ja auch nochmal eine andere Idee, als sich nur berieseln zu lassen in der Fernsehzukunft. 0331 70 97 110.
Video killed the radio star.
Kannst du mir mal sagen, warum hier steht, dass das noch 50 Sekunden lang läuft, obwohl da überhaupt keine Musik mehr kommt? Das ist oder ist da noch ein Hidden Track drauf?
Das läuft doch noch.
Aber ja, wir können doch trotzdem schon.
Findest das schneidet man immer nur im Radio raus.
Ich könnte nochmal das Dr. Motto-Jingle spielen.
Oh, bitte nicht.
Na gut. Chaos Radio 113 kümmert sich um die Zukunft des Fernsehens. Oder das, was ihr dafür haltet. Also sowohl für Fernsehen als auch für die Zukunft des Fernsehens. Und ihr seid natürlich eingeladen, darüber zu sprechen unter 0331 70 97 110. Und der Frank aus Güstrow hat angerufen und der hat einen ganz interessanten Beruf, zumindest mal gehabt. Hallo Frank.
Hallo.
Hallo.
Was hast du gemacht?
Ich habe mal Klingeltöne verkauft.
Können wir deine Adresse haben? Dann kommen wir mal rum.
Bravo ist heute aber nicht mehr da.
Bitte was?
Stand früher in der Bravo, ist heute aber nicht mehr.
Die Firma?
Ja.
Ach, ist eine Pleite gegangen oder wieso?
Nö, aber irgendwann ist mal Schluss, ne?
Ach so, für dich?
Ja.
Ach so, ich dachte, die Firma gäbe es auch nicht mehr.
Doch, die Firma gibt es noch, aber halt nicht mehr in der Bravo. Und auch nicht mehr wirklich im Mobil-Content-Gewerbe.
Aha.
Weil das mobile Content-Gewerbe seit 2 Jahren eigentlich überschüttet wird von den großen Netzbetreibern, nennen wir sie so. Und wenn man das jetzt adaptiert auf das Handy und auf das Mobilfernsehen im Handy, bin ich der Meinung, dass es in den nächsten, glaube ich, locker 2 Jahren auch noch nichts wird, weil ich sage, es ist ein Geschäft mit den Eitelkeiten der Leute.
Welcher Leute? Der Nutzer?
Der Endnutzer, die es kaufen, die es nutzen. Der Klingelton macht ja nicht wirklich Sinn, weil es klingelt.
Ja.
Oder weil ich es meinen Freunden zeigen will, wie schön es klingelt und das Logo ist das gleiche in grün.
Mhm.
Und im Handy-TV-Bereich nutze ich es nicht, dass ich mir ein Fußballspiel dort anschaue, auch wenn es technisch gehen würde.
Sondern dazu, dass du es dir anschauen kannst.
Dass ich mir zeigen könnte oder dass ich einen Videoclip zeigen könnte und dann fängt das ganze Thema mit Content-Rechten an, dann fängt es an, was darf gesendet werden. Ich bin ein bisschen in dem Thema Erotik-Content für Mobilfunkgeräte. Mhm. Da gibt es so viel Rechtsstreitigkeiten, dass vor Jahren schon Inhalte produziert wurden, die heute gar nicht für das Mobilfernsehen vermarktet werden dürfen, wo die Rechtsfrage und ich glaube auch nicht, dass sich jemand Erotik in der nächsten Zeit wirklich in größerem Umfang auf seinem Handy-TV anschaut. Und wie gesagt, die ganzen ProSieben-Sat.1-Sendungen sowieso nicht. GZSZ kann man ja sagen, produziert ja und sendet ja auch und wirbt ja auch mit Free-Folgen, gerade bei RTL. Aber nicht bei der jetzigen Zielgruppe, das läuft nicht.
Aber woran liegt es? Ist den Leuten das zu klein oder ist also der Anreiz nicht da oder ist es zu unbequem oder sind die Leute, wollen die Leute unterwegs nicht das unterhalten werden? Oder?
Einmal haben sie natürlich diese UMTS-Technik noch absolut nicht. Die Leute, die heute den mobilen Content erwerben, haben mittlerweile Farbdisplays alle. Aber um den Content dorthin zu bekommen, halte ich die technische Voraussetzung bei den meisten noch nicht für gegeben.
Mhm.
Egal, ob ich jetzt theoretisch per UMTS das empfangen kann. Die meisten Geräte, es hat kaum jemand ein UMTS-Gerät. Mhm.
Aber es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel ein DVB-H oder DMB-Empfangsteil im Telefon drin ist.
Ja, aber das kann man an einer Hand abzählen, wie viele Geräte das sind. Also,
noch, ja.
Ja, und Wer soll das steigern? In welchem Moment? Wir schaffen es ja jetzt nicht mal zu steigern. Ich habe sehr lange gewartet, dass ich es gerade noch geschafft habe, mir zur Fußball-WM so einen HDTV-Receiver zu besorgen.
Hm.
Was ja eigentlich der große Riesenmarkt jetzt sein sollte. So, jetzt gibt es mittlerweile seit
etlichen Wochen welche. HDTV haben sie doch Mitte der 90er schon mal versucht. Ich weiß nicht, da haben sie in Oberhausen damals so ein HDTV-Zentrum gebaut. Da sind Millionen und Abermillionen Steuergelder reingeflossen und das war eigentlich nur eine Abzocke, wo einfach Steuergelder mitgenommen werden sollten und die sind dann auch mitgenommen worden.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Weiß nicht, ob das überhaupt noch eine Zukunft hat.
Also HDTV selber bin ich sagenhaft von begeistert von der Technik. Ich habe jetzt, seit ich das Teil habe, mich sehr im Internet darüber informiert, was läuft in Amerika, welche Serien werden wie produziert. Es ist im Vergleich zum normalen Sendeformat ein Traum. Man sieht auch, oder angeblich sollen ja auch Premiere und Co. über das Internet Fernsehen, dies in HDTV bereits die Fußball-WM übertragen. Die Qualität ist sensationell, also das macht wirklich Spaß, auf einem Fernseher sich das anzuschauen.
Was guckst du denn da jetzt, weil so viel kommt ja noch nicht in HD?
Deshalb gucke ich da, ich habe alle Kanäle, die es also gibt, nämlich beide Premiere und den Sportkanal. Und das Ganze ist eigentlich nur in Vorbereitung jetzt auf die Fußball-WM, weil das sehr gut läuft. Und die Filme sind halt selten wirklich schöne. Also ich nutze es jetzt für die Fußball-WM.
Und bist du denn auch bereit, mehr Geld zu bezahlen für HD? Also weil HD kostet ja de facto einfach mehr, also weil die Produktion ist aufwendiger. Es fängt bei ganz simplen Sachen an, wie bei der Maske. Die Maske muss viel, viel aufwendiger sein, weil natürlich die Auflösung ist, du siehst in jede Falte. Ja. Die ganze Ausstattung, du kannst ja nicht mehr irgendwelche Bretter im Hintergrund zusammennageln, sondern die müssen dann auch ordentlich verspachtelt sein und sowas. Also die gesamte Produktion wird einfach teurer, das Licht muss aufwendiger gesetzt werden.
Also ich habe versucht, mich mal damit auseinanderzusetzen, warum die Öffentlich-Rechtlichen das derzeit noch absolut blocken, während ProSieben und Sat.1 ja schon da wir Teilausstrahlung machen und auf jeden Fall Kanäle betreiben, wenn auch nicht in der Optimalauflösung, dass es dann am Ende doch ein riesen Kostenapparat ist.
Auf jeden Fall,
ist ein wahnsinnige Kosten. Ich glaube, das ist wie bei allen nachher so ein Erlebnisgefühl. Und ich bin da vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber es gibt ja auch einen gewissen Anteil der Leute, die sich Premiere kaufen. Und wenn diese Leute nur bereit wären, auf HDTV umzusteigen, glaube ich, würde das der ganzen Sache einen Riesenschub geben, denn qualitativ ist das der Hammer. Das ist der Hammer.
Aber gut, dann kann man Premiere in HD gucken, ne?
Die Frage ist, ob die Leute diese Qualität überhaupt wollen. Also in der Masse. Da zweifle ich wirklich noch ein bisschen.
Was will ich sehen? Das ist nachher so, wenn ich mir auf RTL 2 da läuft die nicht die Super Nanny, aber die läuft, was ich anschaue, dann ist es mir wahrscheinlich sogar egal, ob ich das sehe. Ich muss nicht die hochwertigsten Dokumentationen sehen, aber wenn ich weiß, dass das Material vorliegt, und das ist ja so, dass die, ich sage jetzt einen Namen nach dem anderen, was weiß ich, die 24, die Serie, dass die in HDTV schon produziert wird von Fox, trotzdem hier so gesendet wird, würde ich natürlich es lieber so sehen, weil es ein gewaltiger Unterschied ist. Ich glaube auch, dass es einfach kommen wird. Es ist vergleichbar mit vielleicht irgendwelchen Codecs, die ich im Internet Videostream habe. Ich bin ein fanatischer Apple-User und als wir auf diesen 264-Codec rübergesprungen sind, das waren schon Welten, ne? So im iChat, das macht ja wirklich Spaß plötzlich, ja. Also Qualität wird immer seinen Preis haben, aber Qualität macht halt auch Spaß und macht Fernsehen Spaß, Fragezeichen, weiß ich nicht. Ich habe vorhin, als ihr darüber geredet habt, für wen wird produziert und welche Sendungen sind und Gebühren und soll das gesendet werden? Also die Grundfrage ist, für wen wird eigentlich produziert? Ich habe einen nicht mehr ganz so aktuellen Fall, vor 2 Jahren war der. Dort hat die Tagesschau, vielleicht ist der ist sicherlich bekannt, sehr breit darüber berichtet, über den Fall eines, das hieß damals FDP-Weltfall.
Ja.
Und lief über diese gesamte Donkey-Szene und über dieses über Raubkopien und sonstiges. Und ich kenne dort diverse Beteiligte an dieser Sache und ich fand es sehr interessant, wie die verschiedenen Medien darüber berichtet haben und habe mich eigentlich nur hingesetzt und habe überlegt, wenn das die Wahrheit ist, was sie sagen, wie weit stimmen die anderen Nachrichten dann, die sie mir dort präsentieren?
Wie war denn die Wahrheit oder wie war deine Wahrnehmung der Wahrheit und wie war die Wahrnehmung der Medien?
Es war vorhin schön die Rede davon, dass man Bilder schneiden kann. Ne? Und dass man nur eine kurze Sicht und man führt Leute in Handschellen ab, man bringt einen kurzen Ausschnitt, man setzt enorme Forderungen der GVU, der Verwertungsgesellschaften in den Raum. Dann habe ich so ein rundes Paket, das über 3 Minuten geht. Und am Ende weiß ich aber, das funktioniert alles gar nicht. Ne? Das ist auch nicht so in dem Moment, wie es so ist, ne? Mit zig Millionen von Forderungen, wie das hochgerechnet wird und was eine Version kostet und ähnliches. Und dann weiß ich, dort wurde eine Nachricht aus Nachrichten von anderen zusammengebaut, nämlich aus Meldungen der GVU, aus Meldungen der Staatsanwaltschaft. Jeder hat sein ureigenes Interesse, warum er das so veröffentlicht. Und am Ende kommt dann eine Version raus, die relativ am Ziel vorbeischießt. Die also nicht
eine latente Kritik, also auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich finde, gerade da ist sie sehr berechtigt, weil die natürlich auch noch eine besondere Sorgfaltspflicht haben. Da wird mittlerweile viel zu wenig recherchiert. Also da wird viel zu wenig Sachverstand. Also man kann sich auch durchaus externen Sachverstand holen, zu vielen Themen muss man auch. Aber was meistens passiert ist, dass, und das ist jetzt natürlich auch ein sehr überspitzter Vorwurf, aber in der Regel ist es wirklich so, dass irgendwelche PR-Meldungen
das ist aber eine generelle,
in eine Nachricht umgewandelt
generelle werden. Tendenz, weil einfach auch gar nicht mehr die Zeit da ist.
Sorry, aber da haben wir eine besondere Sorgfaltspflicht, weil wir kassieren Gebühren, damit wir die vierte Macht im Staate sind. Und,
das Problem ist aber auch, dass auch bei den Öffentlich-Rechtlichen die Honorare gerade an die Freien natürlich auch eigentlich im Keller sind und dass da auch gar nicht mehr so viel Zeit bleibt zu recherchieren.
Ja, aber die Festen verdienen gut.
Ja. Aber wir sehen aber auch, dass zum Beispiel jetzt den Bogen auf die Politmagazine zu spannen, dass die Politmagazine an Zeitkontingenten reduziert werden.
Ja, in den Öffentlich-Rechtlichen.
Geld mehr da ist, ja, natürlich, ne? Es wird dann Geld gespart und es wird dann hier die Lotto-Show produziert, Leute, die sind dann auch weg.
Da gucken auch mehr Leute zu, aber was man auch den Kollegen vom Fernsehpolitmagazin vorwerfen kann, ist auch, anstatt sie mal aufhören, also die sollen mal aufhören zu heulen darüber, dass sie eine Viertelstunde weniger senden, die sollen mal ihre Redaktion zusammenlegen und einmal mit einem großen Hammer zuschlagen. Weißt du? Also was brauche ich von jeder Anstalt? Wir haben 9 Anstalten in Deutschland, was brauche ich von jeder Anstalt so ein Politmagazin? Dann nehmen wir die Hälfte. Und die kriegen dann jeweils eine Stunde Sendezeit, wenn jetzt alle, also, ne?
So, einfach mal. Aber dann haben wir nicht politisch alle Meinungen vertreten. Ich glaube ja eben, und ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich je nach Sendeanstalt von einem denselben Thema 2 verschiedene Meinungen.
Ja, natürlich. Aber du hast ja sowieso nie alle Meinungen vertreten. Ich meine, guck mal, wie oft mache ich hier einen Blue Moon zu einem Thema und habe trotzdem nicht alle Meinungen drin, obwohl ich in 3 Stunden mit 30 Leuten telefoniert habe.
Ja, ich glaube aber schon, dass die großen Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich die großen beiden nehme, die ARD und die ZDF, politisch oft andere Wege gehen, dass dort viel über diesen Presserat, also nicht über diesen
Rundfunkräte
läuft. Und das ist was wollen die Leute am Ende? Die Tagesschau ist vorhin so gelobt worden, die läuft 15 Minuten. Mhm. Dort wird halt auch runtergerissen. Die Leute wollen, ich habe mal so Anfang der 90er eine Vertriebszeit hinter mir gehabt und dort hat man uns diesen Spruch, der ist bekannt, aber vielleicht immer wieder geprägt, dass man gesagt hat, die Intelligenz ist eine Konstante und die Anzahl der Bevölkerung wächst. Was wahrscheinlich auch so ist.
Auch schön. Interessanter Punkt übrigens auch mit der Tagesschau, dass sie 15 Minuten lang ist. Wenn wir nämlich in die Zukunft gucken und sagen, okay, in 10 Jahren vielleicht, da haben wir dann eben Fernsehen on Demand, wir haben vielleicht trotzdem ein gebührenfinanziertes Fernsehen oder einen gebührenfinanzierten Rundfunk. Nichtsdestotrotz haben wir das Problem, dass kontinuierlich neue Nachrichten nachkommen. Und die musst du ja irgendwie aufbereiten, also filtern, aufbereiten und vermitteln. Mhm. Und wenn du es on demand machst, hast du natürlich das Problem, dass in dem Moment, wo ich die Nachrichten gucke, lese ich vielleicht im Internet direkt die nächste Meldung, denke mir, warum habt ihr das nicht in den Nachrichten gehabt? Eure Nachrichten sind schlecht.
Ja, aber du kannst gleichzeitig in 10 Jahren dann wahrscheinlich aussuchen, wo die Gewichtung drauf liegen soll. Ob die Gewichtung jetzt auf politischen
Themen liegen
soll
oder Kultur. Du kannst es ja jetzt schon machen. Du kannst ja jetzt schon auf Tagesschau.de auch die Einzelbeiträge gucken. Das mache ich in der Regel, weil irgendwie irgendwelche Lottozahlen oder Sportmeldungen interessieren mich überhaupt nicht.
Und ich gucke
einfach nur die Beiträge raus.
Wird die online zukünftig entscheiden, was gesendet wird? Also wenn es dann Internetfernsehen gibt?
Naja, T-Online wird ja erstmal gar keinen Öffentlich-Rechtlichen haben, so wie es aussieht. Das liegt ja daran, dass die eine Kooperation mit Microsoft haben und das einfach eine grundsätzlich politisch heikle Sache ist, wo auch die Öffentlich-Rechtlichen, muss ich einfach mal sagen, auch zu Recht sagen, nee, also eigentlich, also so ganz ist es nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und da laufen gerade die Verhandlungen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit technischen Standards. Die Öffentlich-Rechtlichen haben den Wunsch an die Kabelnetzbetreiber gesagt, okay, ihr könnt gern auch über IPTV, also sprich über DSL-Anschlüsse oder sowas, unsere Sachen verbreiten. Wir haben ein Interesse daran, dass wir möglichst breit gesehen werden. Aber wir möchten bitte, dass unser Programm, unser Sendesignal nicht angefasst wird. So, das heißt also, es geht darum, wenn irgendwelche Zusatzangebote gemacht werden sollen, das hängt irgendwie an mit irgendwelchen EPG-Daten, also den SI-Informationen, wo also die Information SI, was wann läuft, also quasi der Programmführer sozusagen, den ich da sehe beim digitalen Fernsehen. Aber auch ein heikles Thema ist MHP, also das ist so ein für interaktives Fernsehen ein bisschen.
Gibt's das noch?
MHP gibt's noch, ja, klar. Und das soll also auch möglichst transportiert werden. Ein Standard, ein technischer Standard, um dieses Fernsehprogramm möglichst unangetastet zu transportieren, nennt sich DVB-IPI. Und das ist ein relativ neuer Standard. Da geht es ja darum, wie schaltet man, wie wählt man die Programme aus, wie kündigt man an, was läuft, der auch diskriminierungsfrei ist. Das heißt also, das ist also kein von Microsoft dargestellter Programmführer mit den Sachen, was läuft jetzt gerade wo, auf welchem Sender, sondern es geht darum, wirklich unabhängig diese Informationen weiter zu transportieren. Und das ist eine Sache, die von dem System jetzt derzeit nicht unterstützt wird. Und deswegen sagen die Öffentlich-Rechtlichen, ne, finden wir nicht gut.
Also ich glaube doch, dass das Thema sehr gut gewählt ist, auch bei diesem Chaos Radio, denn ich habe mich in der letzten Zeit mal ein bisschen etwas näher mit dem ganzen Aufnehmen von digitalen Fernsehinhalten über das Internet befasst. Ich habe das nicht von Anfang an zugehört, ob ihr das schon mit aufgenommen habt.
Also meinst du so Online-Video-Recorder oder Network-Based PVRs, wie sie auch heißen, ja? Nee, hatten wir noch nicht.
Ist da eigentlich was funktioniert? Weil,
ja, aber es ist nicht legal.
Sagt wer, ne?
Ja. Also es gibt diese Online-Videorekorder, es gab jetzt aber auch ein paar Gerichtsentscheidungen dazu, dass die eben nicht legal sind, beziehungsweise also das ist ganz klar eine unzulässige Kopie, wobei da aber auch, ich glaube das Gericht in Leipzig war, das hat eine interessante Grundsatzentscheidung gefällt und gesagt, also das ist uns völlig egal, wo das aufgenommen wird, das Entscheidende ist, wo das Sendesignal abgegriffen wird, um es aufzunehmen. Und damit sind dann auch sämtliche Hilfskonstruktionen, die zum Beispiel in Amerika probiert worden sind, dass man sagt, es wird quasi nicht beim Sender oder bei meinem Telekom-Dienstleister oder in irgendeinem Rechenzentrum aufgezeichnet, sondern quasi das Signal kommt bei mir an und ich lagere sozusagen nur meine Festplatte aus. Also quasi wie so eine Windows-Freigabe, muss man sich vorstellen, halt so ein Server, so ein Dateiserver, ein File-Server, der dann aber einfach beim Netzbetreiber irgendwo in so einem Rechenzentrum steht. Das hat den Vorteil, dass ich eine relativ billige Setup-Box haben kann, so ein Empfangsgerät, so ein Receiver, der aber keine Festplatte mehr drin hat und quasi die Daten von mir zwar empfangen werden, aber nicht mehr bei mir im Gerät aufgezeichnet werden, sondern woanders aufgezeichnet werden.
Ich glaube aber, das hat Zukunft. Ich glaube, das wird sich bewegen. Das wird nicht mit einem Gerichtsurteil gestoppt sein.
Die Frage ist natürlich, die Sender haben natürlich, also die Privatsender haben eben gerade wegen dieser Werbepausen, also die sind ja über diese Werbepausen finanziert, die haben dann natürlich grundsätzlich ein Problem mit diesen ganzen Techniken und die werden auch weiter gegen klagen, Fernsehfee, genau, die werden auch weiter mit allen Mitteln gegen vorgehen, ist ja ganz klar, weil da wird gerade kräftig gegen deren Geschäftsmodell gepinkelt. Die Öffentlich-Rechtlichen, denen ist das ziemlich Wurst. Die haben nur ein bisschen das Problem, dass möglicherweise die Rechteinhaber, also da, wo ARD, ZDF die Übertragungsrechte, also die Fernsehrechte einkaufen für Sachen, die sie jetzt nicht selbst produzieren, ja, also aber selbst auch da.
Ich habe mir mal überlegt, also der RBB kauft zum Beispiel mir die Beiträge, die ich mache, nicht wirklich ab. Ne? Ja. Der kann damit noch lange nicht machen, was er will.
Ja, also das ist das Problem, dass die Leute, die Beiträge machen oder Material produzieren, die müssen ja dann quasi auch in dieser On-Demand-Verwertung zustimmen und die Rechte dafür gibt es bisher einfach nicht. Und das Gleiche ist bei den Privaten auch. Da sagen natürlich die Rechteinhaber irgendwann auch, nee, so geht es nicht. Ihr könnt es den Leuten nicht erlauben. Ihr müsst da jetzt gegen vorgehen. Markus.
Oh, Verzeihung, ich habe über den Hustenanfall dein Mikrofon ausgeschaltet.
Ja, also man kann das Ganze auch selbst in die Hand nehmen, ohne sich auf Online-Dienste zu verlassen. Es gibt verschiedene Linux-Videorekorder, die sehr einfach zu installieren sind. Und die sind auch mittlerweile schon sehr komfortabel. Da braucht man dann meistens nur so ein Pentium 2 mit 300 MHz aufwärts.
Ich wollte gerade fragen, diese Linux-Videorekorder gibt es ja auch für Mac?
Nee, aber du kannst halt einen uralten PC nehmen, der, sagen wir mal, 10 Jahre alt ist, steckst da nur eine aktuelle DVB-Karte.
DVB-T oder S oder so.
Kostet so 150, 200 Euro.
Insgesamt aber schon mit einer großen Festplatte.
Genau, und dann hat man eine große Festplatte drin und dann hat man da eigentlich ein sehr komfortables Gerät, wo man dann zum Beispiel auch eingeben kann, Simpsons, nimm mal alles automatisch auf, wo irgendwie im Programm Text Simpsons drin steht und schneid auch automatisch die Werbung raus. Und das funktioniert schon. Und wer sich darüber informieren möchte, also es gibt erstmal den Linux-Videorekorder, das ist catsoft.de/vdr.
kann man sich runterladen, installieren und dann gibt es Lin VDR vom Heise Verlag noch.
Ist das Clicky Bunti? Also begreift das auch ich mit meiner SUSE Standardinstallation? Oder
das ist eine eigene Installation. Also das ist eigentlich fast schon
ein bisschen so wie diese Knoppix, die du im Prinzip als CD reinwirfst und dann wird das alles.
Du hast einen alten Rechner, der steht in der Ecke rum, kannst nichts mehr mitmachen, tust da einfach mal eine CD reinlegen und klickst immer auf Weiter und dann ist das installiert und schließt eigentlich nur das Kabel an.
Und das Spannende dabei ist letztendlich. Ja, das Spannende ist, das Ganze wird dann über einen Webbrowser auch gemacht und wenn du einen DSL-Anschluss hast, eine Flatrate und so einen Router, dann kannst du da über so ein Port-Forwarding, nennt sich das, kannst du quasi auf deinen Rechner dann zugreifen und auch von woanders aus übers Web, übers Internet programmieren.
Kostenpflichtig heißt das dann Dreambox, oder?
Ich weiß nicht, ob die sowas anbieten, diesen Dienst, aber
ja, es gibt
also kann man natürlich auch fertig kaufen, klar.
Das finde ich ja klasse.
Also wir hatten auf dem letzten Linux-Tag Frau Zypris und die Justizministerin da und die haben wir dann mal zu dem Stand geschickt, wo die ganzen Linux-Videorekorder so von Jugendlichen vorgestellt wurden und ja, ich glaube, die hatte auch leicht leuchtende Augen, also sie hatte keinerlei rechtliche Bedenken dagegen, kannte natürlich die Diskussion, aber uns ging es halt darum, ihr mal zu zeigen, was so möglich ist, so was auch Jugendliche irgendwie mit alten Computern so anstellen können und wie man das Ganze mit dem Fernsehen verknüpfen kann und sie zu sensibilisieren, dass man das jetzt nicht mal sofort verbieten sollte, wenn am nächsten Tag irgendwie die Filmindustrie vor der Tür steht.
Ich wollte gerade sagen, die hört doch nicht auf euch, die hört doch auf die Filmindustrie. Also
uns ging nur um eine Sensibilisierung da, ne? Und um die Klarstellung so, hallo, das ist toll, das ist innovativ, das ist nicht illegal und man kann eine Menge Spaß mit haben.
Um vielleicht noch einen Blick in die Zukunft zu setzen, ich glaube dennoch an generell Film über TV, über Internet, denn ich war in der vergangenen Woche mal wieder im Kino mit meiner Familie.
Was hast du geguckt?
Sakrileg.
Scheißfilm, oder? War das nicht
ja,
ein schlechter?
Das war so schön, ja.
Ein unglaublich schlechter Film. Ich muss das jetzt auch nochmal laut sagen. Das ist wirklich, also das ist so rausgeschmissenes Geld.
Wir waren 4 Personen und haben 40 Euro bezahlt.
Für den Mist?
Und haben uns. Und ich habe mir in dem Zeitpunkt überlegt, ich habe eine Menge DVDs und ich gehe nicht mehr ins Kino. Ich warte dann halt und kaufe mir für 10 oder 20 Euro oder wenn ich ein bisschen warte, kaufe ich halt für 10 eine DVD und
Stonk gibt's für unter 6 Euro mittlerweile. Also, ja.
Man kann mir hier den Abend so gestalten, wie ich will und alternativ glaube ich eben, um den Schlusspunkt zu Apple zu finden, da geht demnächst bestimmt auch noch was. Sie haben es gezeigt, dass Sie es mit Audioinhalten machen können. Ich glaube, dass der Trend dorthin geht, Filminhalte ebenfalls übers Netz zu verkaufen.
Ja, Steve Jobs hat Aktienanteile an Disney.
Das wird man nie vergessen. Ja.
Mit iTunes haben sie das ja auch schon angefangen. Also ist dann zwar so Low Quality, aber.
Und für, ich bin auch ehrlich, für 9 Dollar oder 9 Euro oder 10 Euro für was weiß ich, würde ich ihn mir in vernünftiger H264 Qualität downloaden. Und ich würde nicht mehr irgendwo hingehen.
Ja, zumal auch gerade im Kino, was dann noch viel gelobt wird, das Gemeinschaftserlebnis, das habe ich eh nicht. Das habe ich eh nicht, wenn irgendwelche nachosfressenden Unterschichtler hinter mir sitzen. Jetzt habe ich ihn unbeliebt gemacht. Endlich mal wieder das U-Wort gesagt.
Da trinke ich noch einen Schluck Brunelle, oder?
Wie sieht's bei dir aus mit Handyfernsehen, Mobilfernsehen? Was für dich? Könntest du das vorstellen, das zu benutzen? Oder ist es komplett ausgeschlossen?
An wen ist die Frage gegangen?
An dich.
An mich. Handyfernsehen könnte ich überhaupt nicht mir vorstellen. Ich bin sehr spartanisch wieder geworden, während ich Anfang der, also 99, 2000 in dem Hype jegliches Multimedia-Inhaltes war, bin ich jetzt so, dass ich sämtliche PDAs von mir gestreckt habe.
Ach echt? Selbst aufs Nokia 770 bist du nicht reingefallen?
Aber never. Ich brauche einfach nur eins mit 10 Zahlen drauf so und grün und rot und annehmen.
So. Ich finde es auch toll. Telefone, mit denen man einfach nur telefonieren kann.
Habe ich mir auch geholt. Von Siemens gab es ein hübsches in so Aluminium.
Ich bin sonst von den Ericsson-Freak, aber die sind auch relativ schlicht und klassisch und sämtliche Sonderfunktionen brauche ich nicht. Ich habe zwei Kinder, die sind 14 oder 15 Jahre alt, also in der absoluten Zielgruppe.
Ach Gott.
Ich weiß, was dort abgeht. Dort ist es seit, wie es vor 5 oder 6 Jahren so war, das Hauptthema ist SMS. SMS, SMS, es werden keine MMS-Inhalte verschickt, es werden keine Bilder verschickt, es werden auf den Schulhöfen kleine Videofilmchen verdaut.
Ja, aber warum nicht, weil kein Bedarf ist oder weil es so teuer ist?
Ich glaube, die Kosten ist denen nicht bewusst. Die verteilen das, dort auf dem Schulhof wird es verteilt über Bluetooth oder ähnliches, das wird's nicht, das andere würde, glaube ich, die Brieftasche für aufgehen.
Ja.
Und ansonsten nehmen wir diese TV-Total-Folgen oder ähnliches. es lädt keiner. Es ist dann doch, dass sie sagen, ach, wir finden das irgendwie so, wir können das als kleines Quicktime-Movie auf unserem Rechner mal anschauen. Aber die Zielgruppe würde das nicht kaufen, weil sie mit dieser Zielgruppe nicht, mit diesem Thema, mit dem Produkt nicht wirklich angeben könnten.
Aber wie ist denn das mit deinen Kindern? Kannst du da schon einen Unterschied vielleicht zu deinem Fernsehkonsum wahrnehmen? Also ist es so, dass einfach diese, ich sag's mal wieder, gelebte Konvergenz mittlerweile da ist? Also quasi Videoinhalte übers Internet gleichwertig mit denen aus dem Fernsehen sind? Wird das irgendwie gedanklich schon verknüpft oder sind das wirklich noch getrennte Medien?
Schwierige Frage. Wenn ich die mediale Nutzung, auch da sind sie, glaube ich, nicht repräsentativ, sehen können. Sie haben jetzt hier im Osten feiert man so eine Jugendweihe und da habe ich ihnen so ein iMac gekauft für. Und das ist etwas sehr Schönes, womit sie sehr schön medial umgehen können. Sie können schön so ein bisschen was rumbasteln, sie können sich Filmchen anschauen und herunterladen, was sie auch tun. Sie laden sich diese, sagte ich, Stefan Raab Videos runter und solche funny Videos. Das tun sie und das macht ihnen Spaß, sie schauen sich keine DVD darauf an, sie schauen sich keinen kompletten Film darauf an.
Warum?
Das schauen sie sich eher noch auf einer Playstation an.
Ach.
Also, ja. Und dann halt auf einem Fernseher, ist vielleicht auch, weil die halt einen Fernseher vielleicht haben, da mit drin. Aber das ist dann schon wieder eine Qualitätsgeschichte, dass ich sage, ich setze mich nicht vor einen kleinen Bildschirm an einen PC oder an einen Rechner und schaue mir auf einem 17, 20 Zoll Bildschirm irgendwas an. Nee, da lege ich mich auf irgendein so ein Riesenkissen und schaue es mir im Fernsehen an. So, sie holen sich also, wenn dann die Inhalte auf DVD und im Fernsehen verblöden sie halt genauso wie all die anderen mit GZSZ und RTL2. Also das kann ich auch nicht wirklich steuern. Ich könnte jetzt auch, ich kann ihn ja nicht verbieten, ich kann sie versuchen zu beeinflussen.
Das Einzige, ich glaube noch nicht mal das Einzige, was du machen kannst, ist ihnen eine möglichst große Medienkompetenz angedeihen lassen.
Ja.
Und einfach sie baldmöglichst oder wahrscheinlich, wenn du wahrscheinlich hast du es eh schon getan, aber sie in die Lage versetzen zu begreifen, dass RTL2 ein Haufen Scheißdreck ist und dass man das zur Zerstreuung gerne darf, aber bloß nicht sich davon prägen lassen sollte.
Ein Zapping-Programm. Ich habe sie jetzt mit 15 auf den meinen Lieblings auf meine Lieblings DVD Mucksmäuschen still gebracht. Da habe ich jetzt mal was vorgeworfen, damit können sie jetzt erstmal umgehen.
So Kinder, das hier ist jetzt die Realität.
Ja.
Nee, ich glaube verbieten geht da eh nicht. Mit Druck erzeugst du Gegendruck.
Es ist aber auch, ich glaube, dass das Umgang mit den neuen Medien ist ein großes Thema, ist ein finanzielles Thema.
Mhm.
Mir geht es nicht schlecht und ich bin auch an Schulen und sehe dort, was da geht es anderen ganz anders. Mhm. Selbst der normale Umgang mit E-Mail und sonstiges ist für viele auch hier noch nicht so weit fortgeschritten.
Absolut fremd. Ich meine, es ist ja auch eine finanzielle Frage. Also ich kenne Leute, die haben noch nicht mal einen Computer, weil sie einfach kein Geld dafür haben. Also auch nicht die 300 Euro oder so, die man da vielleicht noch gerade mal verzahlen muss für irgendeine
Kiste. Die können sich halt gar nicht vorstellen, wenn wir davon reden. Also ich bringe jetzt das beste Beispiel. Ich habe in meinem Haus eine K7-Vernetzung und von außen habe ich gesagt, der ist, weil ich hier im Glasfasernetz sitze.
Mhm.
Ne, also da bin ich nicht normal. in der Hinsicht, das wird halt irgendwann mal kommen. Ich weiß, in meinem eigenen Familienkreis, im Umfeld ist es froh, da wird das Modem mal angemacht, die werden sich nie über Internetfernsehen in den nächsten 2 Jahren interessieren dafür.
Mhm. Danke, Frank.
Bitte, bitte.
Und gute Nacht.
Auch so.
Danke, tschüss. Ja.
Tschüss.
Fritz. Chaos Radio 113, die Zukunft des Fernsehens. TV 2.0 ist das Thema heute.
Blue Moon.
Thank you.
Da fällt mir immer so ein Cartoon ein. Ist so ein Bild nur, glaube ich, gezeichnet. Ich glaube, es ist von Ohl. Ich bin nicht sicher. Sascha Hehn darf alles, heißt er. Ich werde jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil dazu muss ich ein Wort sagen, das ich im Radio nicht sagen möchte. Jedenfalls nicht allzu oft. Und weil ich ja heute schon mal Scheißdreck gesagt habe, dachte ich mir... trotzdem werde ich jetzt nicht, ich werde das V-Wort nicht sagen. Könnt ihr mal die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens befragen nach Sascha Hehn darf alles. Die Titelmusik der Schwarzwaldklinik war das eben.
Ach, da war die Fernsehwelt noch in Ordnung.
Ach du, das ist doch, 2004, glaube ich, sind doch alle Folgen nochmal im Nachmittagsprogramm des ZDF wiederholt worden. So 15 Uhr.
Der Folterskandal zuletzt. In Deutschland.
Was?
Der Folterskandal von Deutschland?
Nee, ganz richtig Schwarzwaldklinik, so richtig mit Gabi Dom.
Ja, nee, meine ich ja, der Folterskandal in Deutschland.
Was?
Ist doch eine Massenfolter, oder? Wenn die,
ich habe den Witz nicht verstanden. Ich dachte, wir würden jetzt gerade in Nostalgie in Nostalgie au Chocolat.
Ich möchte es gibt ja unheimlich viele, das ganze Medienrecht, Medienregulierung ist ja wahnsinnig kompliziert. Es gibt irgendwie die ganzen Medienanstalten, Aufsichtsbehörden und Rundfunkräte und sowas. Und es gibt eine Institution, die finde ich persönlich großartig. Das ist eine ganz wichtige, die machen eine ganz großartige Arbeit. Das ist nämlich die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Die KIK, www.kik-online.de. Und die beantworten nämlich alle Fragen, wem gehört eigentlich gerade dieser Sender oder wo hat irgendwie Firma oder Herr gerade seine Finger im Spiel, in welchen Sendern. Die beobachten nämlich diese ganzen Besitzverhältnisse, Eigentumsverhältnisse an den Sendern und machen immer schön große PDFs, genau mit welchen Prozentanteilen, wer welche Aktien wo hält und über welche Beteiligungsgesellschaften wo wieder Einfluss genommen wird. Und das ist ganz interessant und sehr aufschlussreich und die sind auch verantwortlich dafür. Die müssen quasi ihr Okay mehr oder weniger geben, wenn es darum geht, wenn Sender fusionieren wollen, verkauft werden, wenn es um diese ganzen medienrechtlichen Erlaubnisse gibt. Kann ich schwer empfehlen, ist sehr aufschlussreich.
Aber wer sitzt denn alles so drin? Ich gucke gerade, wer so drin sitzt. Professor Dr. Dieter Dörr, kennen wir doch auch irgendwo her, oder?
Aber das sind in der Regel, also die beobachten einfach diesen Markt und schauen einfach, wo gehen da gerade irgendwelche Anteile hin und her. Und die sind halt auch für diese ganzen medienrechtlichen Zulassungen.
kik-online.de. Ja,
genau.
Okay.
Und da die Übersicht bzw. die Entscheidungen sind auch interessant dabei. Und vor allem bei der Medienkonzentration die Beteiligungsverhältnisse. Mhm. Da kann man wirklich den jeden Fernsehsender schauen, wem gehört der.
Redst du über Fernsehen, reden alle mit. Wir haben noch Anrufer, zum Beispiel den Henning aus Herne. Hallo Henning.
Hallo. Ja,
jetzt haben wir die ganze Zeit haben wir über Fernsehen von heute gesprochen. Willst du mal über Fernsehen der Zukunft reden vielleicht?
Ja, kein Problem.
Mach mal.
Ja, also was ich so sagen wollte, ist eigentlich so, die Leute werden eigentlich eher, also kaum noch Fernsehen gucken, weil einfach, es läuft einfach nur kaum noch was. Und naja, die werden dann selber Fernsehen machen, buchstäblich, also selber am Computer irgendwas zusammenschneiden, irgendwelche Filme drehen und dann eben ins Internet stellen, beziehungsweise eben zu offenen Kanälen gehen, die ja YouTube. Auch DZ finanziert sind.
Also glaubst du das wirklich?
Ja, ich sag's mal so, sehen wir uns zum Beispiel Linux an, da gibt's eine ganze Reihe an Leuten, die programmieren das und es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die konsumieren das nur, ne? Ja. Ich denke mal, es wird vergleichbar auch mit Fernsehen aussehen. Vielleicht werden die Öffentlich-Rechtlichen überleben, aber für die Privaten sehe ich eigentlich ziemlich schlecht aus.
Also ich meine, Bürgermedien gibt's ja heutzutage auch schon. Also in vielen Städten gibt's einen offenen Kanal. Das war auch so eine Entwicklung aus den 70er und 80er Jahren, sozusagen eine dritte Säule aufzubauen nach dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nach dem Privatfernsehen als zweite Säule halt, ja, offene Kanäle als dritte Säule zu schaffen. Ich sehe ganz klar, dass es zu einer vierten Säule rübergeht, also Videoblogs, das, was du auch meintest, Menschen können selbst Content produzieren, aber ich glaube nicht, dass das jeder machen wird. Ich glaube, das wird eine relativ kleine Zielgruppe sein, diejenigen, die sehr medienkompetent sind, diejenigen, die Lust und Spaß haben, selbst aktiv vorm Rechner zu sitzen. Nicht jeder möchte, wenn er abends nach der Arbeit nach Hause kommt, sich aktiv noch weiter mit sowas beschäftigen. Gleichzeitig ist es ein Problem oder es ist ein massiver Ressourcenaufwand, selbst hochqualitativen Content zu produzieren. Also Ich kenne bisher ja, auch nur so ein Label, oder sagen wir mal, es gibt beim Musikbereich gibt's so Netlabels, die halt alternative Infrastrukturen schaffen und sich selbst produzieren quasi. Im Filmbereich gibt es in Deutschland ein sehr schönes Beispiel, das ist VEB Film Leipzig unter vebfilm.de. Die nutzen das Netz, generieren Spenden, stellen alles unter Creative Commons Lizenzen online und nutzen das Ganze, um ihre Projekte zu refinanzieren, aber selbst die müssen immer auf so 20.000, 30.000 Euro kommen, um sich Ausstattung zu holen.
Naja, aber diese Quotenrenner Boulevardmagazin, ne? Also so im Grunde, was früher der Treppenhausklatsch war oder früher der Klatsch unten in der Waschküche. Frau Schneidereit, die hat jetzt ihren Mann verloren, ne?
Hodenkrebs.
Also so, die Boulevardbefriedigung, die kann man sich ja jetzt schon im Grunde über schriftliche Blogs holen. Und da ist es dann auch überhaupt kein Problem, Boulevard per Videoblogging zu machen. Also weil da filme ich dann tatsächlich bloß noch, dass mal wieder irgendwo ein Stau ist oder so.
Ja genau, das interessiert nur die Leute in deiner Umgebung. Also da kannst du natürlich so ein Lindenstraßen-TV machen, so,
ja, klar.
Wo du
halt ja, ja.
aus dem Fenster heraus die Kamera hältst und deine Nachbarschaft damit unterhältst. Was
aber letztendlich ist das doch wurscht, ob ich jetzt erzählt kriege Piff, Paff, Zaff, Taff und wie sie heißen, ob ich da erzählt kriege, dass irgendwo in China ein Sack Reis umgefallen ist oder ob ich erzählt kriege, dass Frau Schneidereitzmann an Hodenkrebs verstorben ist.
Kannst ja auch eine Lavalampe auf den Tisch stellen, die flimmert auch.
Ja, klar. Ja, so ist das doch auch. Also ich meine, oder hier diese komischen Krimiserien, Lenzen und Partner zum Beispiel, also wo einfach nur noch mit irgendeiner billigen Handycam drittklassige und fünftklassige Darsteller abgefilmt werden, das kann man alles selber machen irgendwann.
Also ja, gut, so. Aber selbst so eine Produktion sind teuer. Also in dem Moment, wo einfach Leute ihre Zeit aufwenden. Ich meine, wenn wir nachher alle irgendwie Hartz-IV-Empfänger sind, dann können wir das alle machen, dann haben wir ganz viel Zeit dafür.
Ja, aber kein Geld mehr für die Videokamera und den Breitbandanschluss.
Ja, die werden immer billiger. Also ich meine, wenn du dir heutzutage einen Computer anschaust, so ein herkömmlicher Computer, da ist Ausstattung drin, da ist Software drin, da hättest du vor 10 Jahren, vor 20 Jahren noch 100.000 Euro für gebraucht, um so ein Studio mit fetter Hardware anzuschaffen. Und das in der Hand von jungen 10-Jährigen, die anfangen irgendwie kreativ, irgendwie 10 Stunden am Tag Zeit haben nach der Schule und damit rumzuspielen. Also da werden wir schon eine ganze Menge an, ja, nicht Revolution, aber Veränderung erleben, aber es wird sehr lange dauern und wir haben das Problem, dass, sagen wir mal, die über 35-Jährigen, über 40-Jährigen quasi nicht mehr umsteigen zu Produzenten von Medieninhalten in ihrer Freizeit, sondern bis zu ihrem Lebensende weiterhin irgendwie berauscht werden wollen.
Naja, man muss ja auch berücksichtigen, wer soll das dann alles gucken, wenn jeder jetzt eigenes Video macht, ne?
Es rauscht, ne?
Es rauscht?
Na, ich meine, also dann rauscht's, also dann hast du Rauschen. Wenn es zu viele Sender gibt, hast du nur noch Rauschen irgendwann.
Ja, aber es hat auch nicht jeder Zeit, alles anzugucken. Dann müsste ja, wenn jeder nur 10 Minuten machen würde, dann hätten wir ein Mensch genug Zeit am einen Tag, was dann produziert wird, für das Rest seines Lebens zu gucken oder so. Also ich denke mal nicht, dass alle jetzt produzieren werden, nur es werden gewisse Leute anfangen zu produzieren, dann werden sich gute oder schlechte Teile rausbilden und dann werden die guten mehr geguckt und die schlechten weniger. Und das wird dann eben mehr so privat gemacht, zu Hause oder so.
Ja, und gleichzeitig haben wir die Situation, dass man sich viel mehr dafür entscheiden kann, was möchte man gucken und aus einer viel größeren Vielfalt sich sein eigenes Programm zusammenstellen kann.
Ja, aber wie Henning schon sagt, du hast einfach ein zeitliches Problem. Also ich spiele ja in meinen Sendungen ausschließlich Netlabel-Musik und ich verbringe Stunden um Stunden damit, weiß ich nicht, allein den Katalog, den ich zu Hause habe, durchzuhören immer wieder, wenn die neue Releases haben.
Ja, aber da und hast du Filter. Also du selbst bist schon mal ein Filter.
Ich bin
für
schon
andere
mal ein
Leute.
Filter, das ist richtig.
Und ja, selbst klar. Du solltest dir dann auch aus Ressourcengründen eigene Filter suchen, die für dich dann schon mal vorhören, denen du vertrauen kannst sozusagen, wo du weißt, die haben einen ähnlichen Musikgeschmack und die bei ihrer Arbeit nebenbei Musik hören und das schon mal vorfiltern und das in ihr Audioblog reinstellen zum Beispiel.
Gute Idee, habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Ich schicke dir mal ein paar Links.
Danke.
Naja, du musst auch berücksichtigen, man kann ja auch Livestream machen und dann werden vielleicht Leute, die Livestream ins Internet runterladen oder angucken. Und da wird damit auch schon vorgefiltert. Ne? Also es wird nicht immer jeder selber suchen oder es wird Internetseiten geben wie Programmzeitschriften heute, die dann eben so das Wichtigste veröffentlichen, so angeblich.
Ja, so Metablogging dann wieder, ne?
Ja, so um die Art.
Aber siehst du da nicht auch ein gewisses Problem, dass man, also je mehr sich das weiter verteilt, desto schwieriger wird es natürlich auch zu durchschauen, wer steckt da eigentlich hinter und welchen Interessen stecken dahinter. Also bisher haben wir es ja relativ klar, sie wissen halt irgendwie RTL und irgendwie haben irgendwie ARD und es sind so Sachen, da kann ich mich schon einigermaßen drauf verlassen. Zumindest wer dahinter steckt oder von welchen Interessen es getrieben wird. So, und wenn jetzt die Leute jetzt Content produzieren, dann werden wir halt schon so Geschichten haben, dass zum Beispiel die Pharmaindustrie plötzlich anfängt, Content zu machen und der dann ungefiltert auch an die Leute kommt.
Das heißt, also passiert das beim ZDF heute schon, dass die,
die Arbeitgeberverbände schon, eher die Ausnahme als die Regel. Und es wird im Internet einfach, denke ich, die Regel werden.
Es ist einfach, die Medienkompetenz wird dann noch wichtiger.
Naja, das ist jetzt schon sehr wichtig. Wenn ich mir manchmal so die Magazine auf ARD und ZDF angucke, dann weiß ich auch nicht, was da jetzt von der Industrie subventioniert worden ist und was nicht, ne?
Ja, ja, es gibt also es gibt die Klassiker der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Also das ist dieser vom Arbeitgeberverband, diese Lobbyorganisation, die es tatsächlich geschafft haben im ZDF, in diesem Mittagsprogramm, wo dann immer so 2-30 Beiträge über irgendwelche anderen Länder oder weiß der Geier was laufen, ganz heftig Beiträge zu platzieren, wo dann irgendwie darüber berichtet wird, wie toll es doch ist, dass in Rumänien ein einheitlicher Steuersatz von 19% für alle gilt. Und die Hunderttausenden von Leuten, die verhungern deswegen, die sind da noch nicht mal gezeigt worden. Und da hört es dann auf, ausgewogen zu sein.
Naja, aber ich denke auch, wenn die Leute dann anfangen, alles per Internet zu saugen, dass sie eben auch mal googeln werden, dann werden sie hoffentlich auch auf die Seiten kommen, die dann vielleicht kritischer über die jeweiligen anderen senden und so. Also da besteht eine Chance, was jetzt zum Beispiel so gar nicht gegeben ist, weil, die ARD und ZDF machen ihr eigenes Programm, aber es gibt eben so keinen Gegensender dazu, der eben das mal kritisiert, dass da vielleicht Fehler drin sind oder so. Mhm. Genauso ist es auch bei den Privatsendern. Es gibt eigentlich kein so Gegengewicht dazu und wenn das dann alles so mehr ins Internet verschiebt, dann wird sich das auch dieses Gegengewicht bilden, wo dann auch die Leute eben mal gucken können, ach, da ist ja jemand anderes, der hat was ganz anderes dazu gesagt, dass alles eben schief läuft und so. Das wird sich auch mehr rauskristallisieren aus meiner Sicht.
Es ist, auf jeden Fall ist es einfacher, ein Gegengewicht zu bauen. Also da hat Henning schon recht. Wenn ich den Bericht sowieso aus dem Netz kriege, also der kommt sowieso über Google Video oder sonst irgendwas bei mir reingeflogen, dann habe ich das Netz sowieso schon da und offen. Also dann ist das Internet schon an. Und dann kann ich tatsächlich mal irgendwie ein paar Stichworte in eine Suchmaschine schmeißen.
Ja, und die Leute kommen auch mehr so auf die Idee, dass es vielleicht Alternativen gibt. Und dann werden wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten der Verbreitung auch mehr populärer werden. Vielleicht auch offene Kanäle dann mehr geguckt oder so. Mhm. Weil dann auch dann werden auch versuchen, die Leute vielleicht doch noch im Fernsehen zu kommen und dann werden sie versuchen, solche Kanäle eventuell mehr zu produzieren oder so. Das heißt auch, die alten Menschen, die vielleicht nicht so die Ahnung von Computern haben, immer ihre Probleme damit haben, werden vielleicht darüber auch noch was mitbekommen. Mhm. Also die Chance sehe ich schon irgendwo. Aber das Fernsehen, was wir heute kennen mit ihren Privatsendern, die werden einfach untergehen, aus meiner Sicht.
Weil die Bedudelung, die Berieselung kommt woanders her.
Ja, also ich meine, wer soll sich ständig Deutschland sucht den Superstar angucken, dafür auch noch Geld zahlen, ne?
Die Leute gucken es und die werden dafür auch Geld bezahlen.
Die kaufen sich die CD oder den Klingelton.
Ja, nur wenn man sich mal so anguckt, nun zwangsläufig, wer soll das alles noch bezahlen? Die Leute, die es noch hauptsächlich gucken, sind hauptsächlich Leute, die sowieso kaum Geld haben oder zu viel Zeit haben. Und die Leute werden es einfach zukünftig nicht mehr bezahlen können, ne?
Aber ist es oder könnte es nicht auch so in die Richtung gehen, dass eine gewisse Elite, nenne ich es mal, eben genau diesen alternativen Content auch aus dem Netz holt, so wie es ja jetzt im Prinzip auch schon ist. Also die Leute informieren sich halt, die lesen mehrere Zeitungen, gucken mal unterschiedliche Sender. Das ist halt ein kleiner Teil der Bevölkerung und der Rest wird halt weiter dieses Dudelfernsehen gucken.
Naja, ich denke mal, also wenn ich mir so gucke, wie bei den Jungen so los ist, also mit der jungen ganzen Generation, naja, die gehen ja auch schon los, die informieren sich mehr aus Internet oder fangen an, Computer zu zocken und hören auf, Fernsehen zu gucken. Also die werden diese Besiedlung so in dem Sinne von Fernsehen nicht mehr mitmachen. Das ist also wirklich nur die Frage, was macht mit die alte Generation, ne? Mhm. Aus meiner Sicht. Also die Jungen sind da momentan wirklich aus der Reihe tanzen, die machen wirklich momentan sehr aktiv auch im Internet was. Und es ist wirklich nur die Frage, was passiert mit den alten Menschen? Die werden wahrscheinlich, wenn sie Pech haben, einfach auf der Strecke bleiben, werden dann noch mit öffentlich-rechtlichen Fenstern.
Ja, es gibt dann sowas wie, also ich hab ja die Vermutung, dass wenn es mal um Radio geht kurz, sobald es einen Last-FM-Player für mobile Geräte gibt, kannst du Musikradio ausschalten. Also dann wird keiner mehr Musik im Radio hören wollen. Das ist dann vorbei.
Das ist ja jetzt auch schon so. Also die Medienanalyse hat ja ganz klar ergeben, dass also diese reinen Musikabspielsender auch ja, verlieren.
Ja, aber ich habe ja jetzt wenigstens noch so Sachen, also dass ich sage, was weiß ich, wenn ich jetzt auf Dancehall und Reggae stehe, dann höre ich freitags abends von 8 bis 10 Fritz. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich mir da auch Sachen anhören, die mir vielleicht nicht gefallen. Und wenn es nur die Stimme des Moderators ist. Und sobald eben tatsächlich jemand hingeht und einen Last-FM-Player für irgendein UPnP-Handy herstellt, ja, dann komme ich nach Hause und dann läuft da meine Musik. Da läuft überall meine Musik, wo ich das haben will. Mhm. Und sowas fürs Fernsehen dürfte so schwer auch nicht herzustellen sein.
Wobei, also meine Theorie ist ja, dass die Leute nicht nur ihre Musik hören wollen, sondern du willst ja auch mal ein bisschen Input haben. Also den Anspruch haben viele Leute schon, dass du einfach nicht ja, nur dein Programm zusammenklickst, sondern du willst halt immer auch noch ein bisschen extra Input haben, was Neues hören. Und das macht ja auch so ein Radioprogramm aus, wenn man sagt, ach, das ist jetzt ein Scheißlied, aber irgendwie freue ich mich.
Beim Fernsehen genauso. Halt, darum finde ich Arte so toll, weil ich da 50% der Sachen, die da kommen, verstehe ich noch nicht mal. Ja, stimmt.
Aber bei, also diese, also Stichwort also User-Generated Content, dafür wird ja auch gerade viel geredet drüber. Aber ist nicht auch der Wunsch da, auch wirklich professionell produzierten Content zu haben? Also wollen wir wirklich nur Unterhaltung oder Informationen auf, sag ich mal, offenen Kanalniveau haben?
Naja, ich denke mal, so Fernsehen sind so wie 24 Stunden oder sowas, die will es auch immer noch geben, nur dann eben irgendwie per Video on Demand, also zahlen oder eben per DVD kaufen oder sowas. Also sowas wird es immer noch geben und es wird auch immer noch irgendwelche Leute geben, die meinen, sie wollen jetzt irgendwelche Videos gucken mit ein paar Freunden oder so. Das wird es auch in Zukunft geben und da wird auch wahrscheinlich immer noch möglich sein, irgendwie Geld zu verdienen. Aber so wie es heute aussieht, wird es einfach nicht mehr geben. Also höchstens vielleicht so eine Art kleines Fernsehprogramm noch, wo vielleicht die aktuellen Serien kurz vorgestellt werden oder sowas. Aber vielleicht ändert das eigentlich auch schon wieder.
Schon so ein Teasing-Programm, ne? Nur Teaser, genau.
Ja, also ich denke mal, also das Einzige, was wir überleben werden, sind die öffentlichen Rechtlichen, weil die werden einfach über die GEZ finanziert. Die offenen Kanäle werden auch über die GEZ finanziert, sind aber dementsprechend auch kostengünstig für die Leute, die auch mitmachen wollen. Und die werden, da wird man auch die Ausrüstung haben, um zum Beispiel auch für Hartz-IV-Empfänger, dass die dann auch Programme machen können. Und dann bleibt eben nur das Internet übrig. Und die Privaten werden schlicht und ergreifend zunehmend abschalten oder sich eben anpassen müssen. Ne?
Also ich sehe eine große Gefahr, dass es das öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwann gar nicht mehr geben wird.
So. Nein, ich
also
meine, wir haben heutzutage, die Privaten nicht geben wird, die Öffentlichen werden es noch geben.
Ja, und ich sehe das genau andersrum. Also wenn du zum Beispiel anschaust, heutzutage werden ARD und ZDF schon künstlich aus dem Internet rausgehalten. Also die dürfen nur 0,75% ihres ganzen Etats für Internetsachen ausgeben. Und sie dürfen im Internet auch nur Programmbegleitung machen. Das ist der Grund, weshalb ich irgendwie die ARD-Politikmagazine mir nicht per Podcast runterladen kann. Oder andere Dinge. Und das ist eine politische Entscheidung. Das ist vor allen Dingen eine Entscheidung, um die privaten Player zu schützen. Ich bin damit nicht einverstanden.
Absolut nicht.
Also du, und ich finde, die BBC ist ein sehr tolles Beispiel, die in unserem Nachbarland zeigt, was man machen kann, wenn man als öffentlich-rechtlicher Rundfunk innovativ das Internet einsetzt. Und ich träume eigentlich davon, dass die ARD endlich mal irgendwann aufwacht, dass die Politiker in Deutschland irgendwann mal aufwachen.
Was sie was ARD intern bedeutet,
ja,
bei ARD-Mitarbeitern?
Ich weiß. Okay. Aber ich träume davon, dass wir in Deutschland mal die Situation haben, dass die Politiker es zulassen, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland so wie die BBC rumexperimentieren kann. Und ich kann ja vielleicht mal kurz erklären, was die BBC alles so macht. BBC steht einerseits vor dem Problem, dass es nicht ganz klar ist, ob sie in 10 Jahren immer noch steuerfinanziert sein werden.
Gebührenfinanziert.
Die sind.
Das heißt Tax, aber es ist eine Gebühr.
Es ist ja
eine Gebühr.
Okay. Also es ist eine Gebühr. Auf jeden Fall, ob sie immer noch irgendwie öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein wird oder Medienunternehmen, das ist vollkommen unklar. Auf jeden Fall. Fangen sie jetzt schon an, sich zu öffnen unter so einem Motto, benutzt unser Zeug, um euer Zeug zu machen. Das ist sehr vielschichtig. Sie entwickeln auf der einen Seite einen eigenen Medienplayer, der leider Digital Rights Management Funktionalitäten enthält, aber das Ganze als freie Software. Der spielt eine sehr zentrale Rolle zukünftig, damit die Leute ihr eigenes BBC-Programm zusammenstellen können. Es ist geplant, leider noch nicht so wirklich vollzogen, dass unter einer speziellen Creative Commons-Lizenz das ganze Archiv geöffnet wird. Zumindest die Sendungen, wo man halt klar die Rechte besitzt. Dazu gibt es halt sehr kleine technische Spielereien. Die ganze BBC-Seite besitzt offene APIs. Man lädt quasi die Nutzer ein, selbst die BBC-Informationen zu remixen, eigene Wetterberichte zu erstellen und experimentiert halt damit herum, dass man ja Innovation an den Rändern zulässt, nämlich bei den Nutzern. Und das ist nur so ein kleiner Teil. Das wird zukünftig noch sein, dass halt die ganzen Nutzer ihre eigenen Radiosendungen produzieren können, da einstellen können, so Citizen Journalism Blogbeiträge schreiben können. Und das ist eine Ergänzung von dem, was die Journalisten, die eine sehr hochqualitative Arbeit da ableisten. Mhm. Also vor BBC habe ich einen heiden Respekt vor der Arbeit.
Selbst vor der Unterhaltung, die produzieren, das ist, sucht seinesgleichen.
Genau. Und
die Deutschen nicht hin. Nee.
Sie gehen halt den Weg, sozusagen das Ganze irgendwie ergänzen zu lassen von den Zuhörern und damit rum zu experimentieren, einfach mal Freiheiten zuzulassen und die Zuhörer, die Zuschauer an den Produktionen zu beteiligen.
Also, du beobachtest das doch die ganze Zeit, also relativ intensiv. Warum klappt das in Deutschland nicht? Warum kriegt die ARD das deiner Meinung nach nicht von außen?
Das ist A, ganz klar diese politische Entscheidung, die werden aus dem Internet rausgehalten. B, die Entscheidung, bist du halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal endlich an entscheidenden Stellen angekommen bist, dann bist du eigentlich schon so alt, dass du dich gar nicht mehr mit technologischen Innovationen beschäftigst.
Das ist eine Kompetenzfrage dann auch, ne?
Ja, das ist also, ich glaube nicht, dass die jungen, dynamischen, irgendwie jungen Journalisten, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sitzen, dass die tatsächlich Freiheiten haben, irgendwie rumzuexperimentieren.
Ich dachte, die werden nicht gehört. Wir werden nicht gehört.
Ja, also bis man dann endlich mal, also diejenigen, die Entscheidungen treffen, die werden wahrscheinlich nur die ganze Zeit in ihrem eigenen Sumpf verbringen und noch in diesem alten Denken, wo auch viele deutsche Medienpolitiker drin hängen. Also die denken alle in Landesrundfunkanstalten, die denken alle mit Radio und Fernsehen, die kriegen überhaupt gar nicht mit, dass da gerade was so ein interaktives Internet irgendwie draußen alles revolutioniert und dass man nicht mehr dieses klassische Top-Down-Denken oder Broadcast-Denken hat, sondern dass man auf einmal kommunizieren kann, in Dialog treten kann und die Nutzer beteiligen kann.
Ja, aber zu Lebzeiten derer, die da entscheiden, wird es das, was sie kennen, nämlich das herkömmliche Broadcasting, garantiert noch geben. Und dann irgendwann ist der Zug abgefahren, das kann passieren. Henning, entschuldige.
Ja, also man muss auch berücksichtigen, wenn jetzt zunehmend das immer so populärer wird, dann wird auch zunehmend also der politische Druck immer größer, das auch so zu ändern, weil die Politiker wollen ja auch nicht unbedingt, dass ARD und ZDF dann völlig untergehen. Und
die Politiker fürchten wie der Teufel das Weihwasser, dass sich eine echte demokratische Diskussionskultur entwickelt.
So um den Dreh, also...
Ich glaube eher, das Problem ist ja klar, wenn du als Politiker bei den öffentlich-rechtlichen Ansätzen kriegst, es natürlich dann aus vollen Rohren aus der Richtung und das traut sich, glaube ich, keiner.
Nein, ich meine in der Hinsicht, die wollen erst diesen Monolog aufrechterhalten und werden dann versuchen, das eben ins Internet zu bringen, in der Hoffnung, dass die Leute das gucken und dann nicht den Alternativen-Content. Ne? Dieser Druck wird entstehen. Auf der anderen Seite wird es immer mehr Leute geben, die das eben sagen, wir haben keinen Fernseher mehr oder wir benutzen keinen Fernseher mehr und wir wollen das gerne per Internet nochmal runterladen oder nochmal angucken oder so und da wird auch ein gewisser Druck entstehen und man muss sehen, also die Atomenergie-Gegner haben es ja auch geschafft, irgendwie, also mehr oder weniger nach extrem langer Zeit zu schaffen, dass der Atomausstieg rankommt.
Ich denke ja, mal, aber jetzt gibt es eine andere Regierung und das wird gerade komplett geändert, also das ist nichts irgendwie in Stein gemeißeltes, leider der Atomausstieg.
Ja, aber selbst die CDU muss irgendwann mal in der Realität ankommen und die Realität heißt, dass von wie viel 198 Ländern gerade mal 20 oder sowas die Atomenergie haben. Das ist jetzt auch nur noch mal ein Aufbäumen, oder? Das ist eben ein langer Weg, wie Henning sagt. Also vielleicht braucht man einfach noch 20 Jahre.
Ja, also ich meine, ich denke auch. Also wenn man anguckt von Anfang der Atomenergie-Gegner-Bewegung und dann bis heute, wo wir wirklich so weit sind, das hat auch 20, 30 Jahre gedauert. Und das wird auch mit ARD und ZDF 20, 30 Jahre, wenn nicht sogar noch länger dauern. Also
Es wird vor allen Dingen auch noch funktionieren. Also meine Eltern sind jetzt so zwischen 60 und 70 Jahre alt. Die werden noch 20, 30 Jahre leben wahrscheinlich. Und so lange werden die fernsehen, ja.
Ja, also es ist nur die Frage, was macht die alte Generation? Die junge Generation wird umsteigen zwangsläufig. Ja. Und die alte Generation werden weitergucken, das ist ein Prozess, das ist ein Generationenprozess eben. Ne?
Wobei irgendwann werden sich die Leute dann vielleicht auch in einer hinreichenden Anzahl weigern, einfach zu bezahlen, oder? Weil, also wenn ich wirklich aufhöre, Fernsehen, also Broadcasting zu nutzen, dann bin ich auch nicht mehr bereit, für Broadcasting zu zahlen. Ich bin dafür bereit, Rundfunkgebühren zu zahlen. Wie gesagt, ich finde das wichtig. Aber ich bin nicht dafür bereit, was zu bezahlen, was ich dann hinterher nicht kriege, weil ich krieg's ja aus dem Internet faktisch nicht.
Ja, und da wird es auch zukünftig auch gewisse Änderungen geben. Auch ich denke mal, die GEZ wird also so vielleicht irgendwann nochmal revolutioniert Und dann wird einfach schlicht und ergreifend alles erhoben. Und man sieht jetzt schon, Computer sollen denen jetzt auch erhoben werden nur noch. Und da man zukünftig
diese Computer genau, braucht. Ne? Aber da hast du ja genau den Punkt. Ne? Also sie wollen Gebühren, also die Rundfunkanstalten wollen Gebühren fürs Internet haben, weigern sich aber oder werden daran gehindert, wie auch immer. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, woran es genau liegt. Sondern es ist einfach so, ich soll für mein Internet bezahlen, bekomme aber den Tatort nicht über meine Datenleitung
geliefert. Ja, oder andersrum, jetzt beschweren sich alle, um Gottes Willen, die wollen jetzt irgendwie GEZ-Gebühr fürs Internet haben, aber eigentlich wünschen sich ja alle, dass der Content auch im Internet ist.
Ja, aber dann soll er erstmal da rein, oder? Ich meine,
ja gut, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem.
Ja, sicher, ja klar. Aber der Tatort ist ja schon da, dann sollen sie ihn einfach mal draufpacken, damit ich sehe, dass ich was davon habe. Also weil ich glaube, damit kriegst du die Diskussion dann noch relativ schnell einigermaßen abgewandt.
Da ist noch das kleine Problem mit den Rechten, weil über das Internet gibt es ja keine Ländergrenzen mehr. Und da ist das Problem mit den Lizenzen. Die Rechte werden dann unglaublich teuer. Wir haben das ja jetzt schon bei der Satellitenübertragung. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel das österreichische Fernsehen die Satellitenübertragung verschlüsselt, einfach um Lizenzgebühren zu sparen. Weil der Satellit, der macht ja nicht an Ländergrenzen Halt, sondern der strahlt es ja schon über ganz Europa aus. Ja, und dementsprechend sind die Lizenzen teurer.
Können die das nicht über IP-Adressen machen? Ich meine, also an der Stelle, wo dann über diese Lizenzgeschichten diskutiert und nachgedacht wird, wenn man den Leuten erzählt, naja, wir können das mit IP-Adressen rausfiltern, die glauben das doch, die verstehen doch gar nicht mehr, also, oder?
Ja, aber dann hat es halt so skurrile Ausmaße, dass wenn du jetzt einen Film richtig legal kaufen willst, aber irgendwie dummerweise gerade einen amerikanischen Provider hast oder irgendwie einen Proxy benutzt, der irgendwo in der Schweiz steht, dann sagt, tut mir leid, sie sind nicht aus Deutschland, sie können es nicht kaufen. Dann sagt, okay, fickt euch, ich lade es mir jetzt aus dem Internet.
Ja, stimmt.
Naja, man muss auch berücksichtigen, naja, wenn das jetzt wirklich so ausmartet, dass dann niemand mehr diesen Content kaufen kann, dann wird ihn auch keiner kaufen, sodass ich also auch der Preis senken muss, zwangsläufig, sodass sie da kaufen können und so. Also da wird es noch einiges geben oder es wird eben notfalls über DRM gelöst. Ne? Also das ist die einzigste, schlimmer, was ich daran sehe, aber ich denke nicht, dass die Tagesschau darunter leiden wird, weil das ist ja hauptsächlich von ARD oder ZDF selber produziert und das sind auch diese kleinen Serien, die sie selber produzieren, aber diesen Content, den sie sich kaufen, das wird wahrscheinlich teurer werden oder eben verschlüsselt.
Ja, oder gar nicht mehr bei denen stattfinden. Also ja, dann kaufe ich eben beim Content-Anbieter direkt. Also weil warum soll ich jetzt noch die ARD beauftragen, kauf mal bei MGM irgendwie einen Spielfilm, den kann ich dann ja letztlich bei MGM auch selbst kaufen.
Oder da werden eben Programme, die Leute selber gemacht haben, verstärkt gesendet, ne?
Ja, wie auf RTL 2 jetzt, wo sich irgendwelche Idioten dabei filmen lassen, wie sie gegen die Wand laufen.
Ja, sowas
fand ich ja weniger. Und dann kommt ein komisches Boing da drüber und alle lachen.
Also ich habe immer noch den stillen Wunsch, dass sie es nie machen werden, aber...
Ich auch.
Aber ich denke mal, es wird kommen oder so. Irgendwie wird das kommen oder irgendwas anderes. Also.
Ach Gott. Ja, hoffentlich wollen die mich dann noch. Henning, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, tschüss.
Gute Nacht, tschüss.
Danke, tschüss.
Vor der WM ist nach der WM. Und nach der WM ist vor der WM. Aber mittendrin ist...
Popkick.
Fritz präsentiert Popkick 06 im Tretor Park Berlin. 4 Wochen FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft auf Großleinwand. Und dazu jeden Tag Konzerte. Los geht's am 9. Juni mit dem Eröffnungsspiel Deutschland-Costa Rica und Seed Live. Eigentlich schon komplett ausverkauft. Aber Fritz hat für euch 100 Karten reserviert. Und die gibt's natürlich nur zu gewinnen. Einfach gut Fritz hören. Popkick 06. Das größte Großereignis zum großen Großereignis. Und mittendrin die Radio-Fritzen. Ab 9.06. 4 Wochen lang im Treptower Park Berlin.
Und im Radio. Fritz vom RBB.
5.5.1.
Fritz. Info.
Nachrichten.
Mit Matthias Kerkhoff.
Der Iran hat das Angebot der USA zu direkten Gesprächen über sein Atomprogramm zurückgewiesen. Die amtliche Nachrichtenagentur IRNA sprach am Abend von einem Propagandaschritt. Zuvor hatte die US-Regierung ihre bisherige Haltung aufgegeben und sich grundsätzlich zu direkten Verhandlungen mit dem Iran bereit erklärt. Die Opposition im Bundestag will den Auftrag des BND-Untersuchungsausschusses erweitern. Das Gremium müsse sich auch mit der Bespitzelung von Journalisten befassen, sagt der FDP-Chef Westerwelle. Bislang untersucht der Ausschuss die Arbeit der Geheimdienste im Zusammenhang mit dem Irakkrieg. Der Strafvollzug für Jugendliche muss neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die aktuelle Praxis für gesetzeswidrig, weil es kein spezielles Gesetz für diesen Bereich gäbe. Bisher können Jugendliche in der Haft ähnlich behandelt werden wie Erwachsene. In Düsseldorf hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr einziges öffentliches WM-Training vor über 42.000 Zuschauern absolviert. Der bisherige Rekord bei einem öffentlichen Training lag bei 20.000 Zuschauern. In dieser Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad, am Tag etwas Sonne, dann wieder sehr viel Wolken und vor allem am Nachmittag örtlich teils kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen 10 bis 14 Grad.
Verkehr vom RBB.
Eine Meldung von der A11 Berliner Ring Richtung Uckermark zwischen Werbelin und Chlorin in beiden Richtungen gibt es Behinderungen durch Tiere auf der Fahrbahn. Bitte Vorsicht auf der A11 zwischen Werbelin und Chlorin. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Gleich 7 Minuten nach halb eins.
Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
Chaos Radio 113, die Zukunft des Fernsehens.
Zukunft des Fernsehens. Ich weiß, was Sie sagen wollen.
20 Jahre in die
Zukunft. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen und Sie haben recht. Ich hätte Robin Masters Anwesen nie verlassen dürfen. Das war Magnum. Wir sprechen über die Zukunft des Fernsehens im Chaos Radio 23 und eigentlich wollte ich jetzt gerade Daniel rannehmen, aber irgendwie, der Knopf geht nicht. Erzähl mal was, Frank. Hallo Daniel.
Hallo.
Jetzt geht der Knopf.
Ich bin hartnäckig geblieben.
Ja, nee, danke fürs okay. Sitzfleisch. Warten.
Also meine Zukunftsaussicht, wie das Fernsehen aussieht, sag ich mal, ist, denke ich auch, dass es so in Richtung freie Radios geht. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Chaos-Fernsehen, also Chaos-Fernsehen statt Chaos-Radio sozusagen.
Du willst uns doch nicht wirklich sehen.
Manchmal habt ihr schon gesagt, schön wär's, wenn wir das hier, oder?
Ja, okay.
Würdest du uns dafür bezahlen? Ein bisschen? Ganz einfach, wenn 3.000 Euro im Monat zusammenkommen, dann machen wir's. Ganz einfach.
Im Moment bezahlt ja auch niemand fürs Chaos Radio.
Oder doch, klar. Die Rundfunkgebühren.
Ja, gut. Okay, das kann man ja genauso.
Achso, warte mal. Okay, der Frank, der möchte jetzt mal hier unbedingt einmal den Knopf drücken. Komm, Frank, drück den Knopf. Falscher Knopf.
Falscher Knopf. Hier steht. Jetzt kriegen wir sogar noch.
GEZ, schon gezahlt?
Ich finde, das sollten wir jetzt irgendwie immer.
Jetzt nochmal Dr. Motte, ne?
Das lasse ich jetzt mal.
Nee, Aber um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, was, wo ich noch ein Problem habe, ich habe schon mehrmals versucht, im Prinzip im Internet, auch bei jetzt hochwertigem Journalismus, in Anführungszeichen halt, ARD, ZDF und so weiter, irgendwelche Videos abzurufen, sag ich mal, also Begleitprogramm. Ja.
Woran machst du hochwertigen Journalismus eigentlich fest?
Ja, das sag ich mal, das sind halt Leute, die das studiert haben oder was weiß ich, die wirklich das dort Erfahrung haben und vielleicht mit ihren Kollegen sich noch austauschen können. Ich sag mal so, es ist sicherlich sinnvoll, wenn es freie Radios zusätzlich gibt, aber ich persönlich will jetzt trotzdem weiterhin die Informationen abrufen können und wäre auch halt dafür bereit, so eine Art Flatrate-Gebühr oder was weiß ich zu bezahlen. Aber das Problem ist halt die technische Seite. Ich kann das wirklich, ich habe seit 6 Jahren Linux und ich kann das Zeug, was bei ZDF oder so rumliegt, halt nicht abrufen so direkt. Das ist alles Windows Media oder Real Audio oder so, das ist alles proprietär irgendwie.
Ah, mit also, M-Player kann man das schon machen. Also,
ja, man braucht meistens nur extra Codex. Das ist leider
das ist alles sehr hässlich und ohne drauf zu klicken und man will draufklicken. Also, ne,
klicken ja, vielleicht und läuft. Kommt irgendwann mal noch 64-Bit-Codex raus. Ich habe einen 64-Bit-Rechner und da geht das mit dem M-Player nur im Change-Root irgendwie. Also quasi.
Das ist sogar einer von denen, die nicht nur klicken wollen.
Ja, also das ist halt eine klare Sache, die man eigentlich fordern müsste von öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, dass sie einen offenen Standard senden. Ja. Bisher macht das nur das Deutschlandradio. Die bieten ihren Stream als Ogg Vorbis an. Das ist ein offenes Format, theoretisch überall abspielbar. Wahrscheinlich nicht im Windows Media Player, aber das wird halt alternativ noch angeboten. Mhm. Und das sollte halt natürlich auch für sämtliche Streams gelten. Bisher wird halt alles nur im Real-Stream oder im WMV-Stream, Tagesschau und so weiter gestreamt.
Hast du da mal nachgefragt bei den Sendern, warum sie es nicht machen? Also ist ja, weiß nicht, ich würde es dir zutrauen, dass du da jetzt irgendwie mal anrufst.
Technische Entscheidung. Also die Entscheider haben da meistens keine Ahnung. Denen wurde dann irgendein Real-Server verkauft und so weiter. Und das können auch 90% der Leute irgendwie sich anhören. Und das ist dann so eine Entscheidung.
Ja, vielleicht haben sie ja eine Kooperation mit Microsoft.
Na, also beim Fußball war das so, da haben wir tatsächlich auch mal nachgefragt, warum das so ist. Und da ist es eine rechte Frage, weil nur Windows Media, also da gab es noch nicht mal Real dafür, sondern nur Windows Media ist in der Lage, diese geografische Zuordnung irgendwie zu machen, in diesem Rechtemanagement einzubinden. Und da war es einfach ein Lizenzproblem bei den Fußballübertragungsrechten. Generell ist es natürlich so, dass es wirklich allen gerecht zu machen ist schwierig. Und ich glaube, auch wieder BBC da Vorreiter, die auch gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen eigenen Videocodec.
Ja, und das läuft alles derzeit nur mit auf Windows.
Ja.
Mit diesem Special Interactive Media Player, der wiederum, ich glaube, sogar den Windows Media Player noch braucht. Also das ist noch total unschön, hässlich.
Ja. Aber vom Ansatz natürlich eigentlich ganz gut. Aber im Prinzip, es gibt ja auch schon freie Alternativen. Und wenn man die ein bisschen fördert, dann könnte das was werden.
Ja, das Problem ist halt, die müssen immer irgendwo ihr Zeug finanzieren. Also die müssen ihre Werbung unterbringen oder was weiß ich, oder ihre Tarifierung irgendwie machen. Und dann muss man den Nutzer irgendwie ein Stück Kontrolle entziehen, sag ich mal. Und das geht halt mit der Open Source schlecht, weil da kann der Nutzer irgendwie immer die Programme dann abgreifen. Also
na gut, bei den Öffentlich-Rechtlichen wäre es ja kein Problem in dem Sinne. Also da ist zwar auch Werbung drin, ist natürlich die Frage, wenn die Werbung dann wegfällt, wenn alles On-Demand kommt. Man kann ja auch die Werbung in das On-Demand einbauen, so ist es ja nicht. Kann ja auch einen kurzen Werbespot vorher machen, dann wird es dann halt mit der Medienregulierung ganz, ganz schwierig.
Das ist ja nicht Sinn der Sache, dass es über Werbung finanziert wird. Von daher finde ich, sollte das in die
Überlegung
erstmal gar nicht mit reinfließen.
Ne? Sowas nehme ich auch in Kauf im Prinzip. Also ich höre auch schon Online-Streams und so weiter mit Werbung eingebettet. Also das würde meiner Meinung nach sogar relativ gut funktionieren.
Ich weiß nicht, ich wäre froh, wenn ich keine hören oder sehen müsste.
Aber du würdest auch dafür bezahlen.
Ja. Dann. Also sofern ich über die Mittel verfüge. Also das ist ja dann auch immer noch die Frage. Also irgendwann ist auch nicht mehr genug Geld da möglicherweise. Ja.
Also da sehe ich im Moment übrigens eine ganz interessante Wandlung im Fernsehen, in diesem gesamten Umschwung, weil bisher ist der Rundfunk, also Fernsehen, Radio auch, denke ich mal, schon als Kulturgut betrachtet worden. Im weitesten Sinne, weil es war einfach da, es konnte jeder sehen. Ich hatte die Möglichkeit, wenn mich Werbung genervt hat, konnte ich halt einfach pinkeln gehen, aber ansonsten konnte ich das Programm von RTL einfach konsumieren. Ich konnte sehen. So, und die Leute, die da arbeiten, also der einzelne Redakteur, der unten arbeitet, der hat, behaupte ich mal, unterstelle ich ihm einfach mal, auch einen gewissen Anspruch, einfach Fernsehen zu machen. Wir machen hier Fernsehen für die Bevölkerung. Also das ist schon so ein bisschen von der Idee her, zumindest auf der unteren Ebene, ist einfach nicht da, also es geht nicht darum, hier ein Wirtschaftsgut zu schaffen, sondern wir machen hier Rundfunk, einen gewissen Anspruch auch.
Glaubst du das wirklich?
Ja, schon. Also die Leute, doch. Also die Leute, die einzelnen Beiträge machen, die haben nicht dieses wirtschaftliche Denken im Kopf, sondern die haben irgendwie schon alle noch ein bisschen journalistischen Anspruch.
Ja, aber spätestens wenn der dritte oder fünfte Beitrag, wenn da nicht die Kamera lang genug auf die weinende Mutter geguckt hat oder sowas und es deshalb nicht gekauft wurde, spätestens dann lässt du deinen Anspruch doch auch fahren.
Weil klar, das ist der Druck auf die Produktionsfirmen, aber den gibt es immer in öffentlich-rechtlichen leider auch streckenweise.
Ja, sicher. Ja. Das wollte ich jetzt gar nicht, wir da besser sind oder also das. Ja. Da hast du natürlich das Problem. Also wenn irgendwas nicht läuft, wird es abgesetzt. Ne?
Genau.
Ja. Und da geht dein Anspruch dann aber auch irgendwann den Bach runter. Ja. Also den
das ist richtig, aber wenn wir jetzt umschwenken auf diese, nennt sich Grundverschlüsselung, ist ein blöder Begriff, heißt es eine Verschlüsselung, wo also ganz klar ist, du Fernsehzuschauer, du Kunde, du Geld bezahlen und wir Fernsehsender, wir produzieren und nehmen das Geld ein, dann ist es einfach, Fernsehen ist dann halt ganz klarer Fall, da Verkäufer, da Käufer, es ist irgendwie ein geschlossener Wirtschaftskreislauf. Und da denke ich mal, das ist so ein schon auch eine Art von Paradigmenwechsel. Also natürlich ist es eine idealistische Anschauung von dem, was Fernsehen bisher war, wenn man das als Kulturgut betrachtet. Aber mit diesem zunehmenden Maß, Sachen mit zu verschlüsseln, DRM zu sichern und sowas, es ist einfach ganz, also schon, ich sehe da einen Trend schon in Richtung Wirtschaftsgut einfach Fernsehen. Also es geht einfach darum, wirklich Inhalte zu verkaufen. Und ich denke auch, dass sich das auch noch mehr festsetzen wird, denn auch in den Redaktionen.
Und das Kulturgut, das schaffen dann die Nutzer in ihren eigenen Videoblogs, in ihren eigenen Berichterstattungen.
Ja, sicher. Ich denke, es wird eine gute Mischung geben aus dem Ganzen. Also eine Art freie Kultur, wie es halt jetzt schon ist. Es wird nur eben einfach multimedial ausgedehnt. Je mehr Bandbreite und so zur Verfügung steht, wird halt aus Audio, wird halt Video. Und im Prinzip, also die Blogs sind Text und Audio teilweise noch, wird halt später Video draus. Beim Fernsehen wird es sicherlich auch weitergeben. Wer eben bereit ist, für den Content zu zahlen, der wird auch die verschlüsselten Sender bezahlen. Aber es wird eben alles im Prinzip parallel existieren. Und auf jeden Fall wird es natürlich digital sein, weil das analoge Fernsehen, denke ich, stirbt aus, weil es halt für die Sender auch vielleicht kostengünstiger ist, wenn die das
machen. Ich glaube, analog senden ist auch teurer, ne?
Digital. Oder? Ja, da gehen ja mehr Sender irgendwie über die Satelliten dann drüber.
Klar, die Bandbreite ist teurer im Analogen, ja.
Aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass es in einem Maße rauschen wird, dass man es irgendwann einfach gar nicht mehr nutzt.
Das ist ja auch der Grund, warum die Privatsender gar nicht so ein großes Interesse hatten, überhaupt digital im Kabel zu sein, weil mit der Digitalisierung des Kabels ist die Vielfalt auch größer geworden. Das heißt, die Nutzer hatten plötzlich mehr Auswahl. Also das ist ja für einen Privatsender oder für die Sender ist es ja viel interessanter, wenn einfach nur 10 oder 15, vielleicht 20 Sender drin sind, wovon die Hälfte irgendwie Shopping-Kanäle sind. Wenn nachher 100, 200, 300 Sender da sind, dann gehen die irgendwann unter. So, das heißt, sie müssen viel, viel mehr Aufwand treiben, um ihre Marke zu festigen, irgendwie die Marke RTL oder Sat1, Pro7 einfach bekannt zu machen und aufrechtzuerhalten, als wenn es nachher irgendwie in so einer Masse von 200, 300 Sendern untergeht.
Es geht im Zweifelsfall ja jetzt schon nach hinten los. Also wenn Sat1 Powered by Emotion war ja so ein Ding, was dann irgendwie, als der Erste gesagt hat, Powered by Emotion, Kraft durch Freude, da waren die also, das war wirklich, die waren knapp davor, einen richtig heftigen Image-Schaden mit einer Werbekampagne einzufahren. Und das nur, weil sie versucht haben, die Leute stärker zu vereinnahmen, als ihnen das bisher möglich war. Also das war ganz knapp vor dem GAU. Also, und das haben sie auch relativ schnell wieder abgeschafft. Ja, klar.
Ja. Es ist halt so, der Stärkste bleibt halt am Ende übrig. Also es ist eine ganz normale Konkurrenz in der Marktwirtschaft im Prinzip. Also es wird halt irgendwann sicherlich dann auch einzelne Sender, dass die aussortiert werden irgendwie.
Danke, Daniel.
Ja.
Und gute Nacht.
Gute Nacht.
Und das letzte Wort erteilen wir mal Axel. Hallo, Axel.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Wie guckst du heute und wie guckst du morgen?
Ja, heute gucke ich glücklicherweise noch analog und bin eigentlich ganz froh darüber. Obwohl ich mittlerweile der Meinung bin, die Kollegen versauen das analoge Bild immer mehr. Es verrauscht immer mehr. Es verrauscht immer mehr. Also rein von der Bildqualität her verrauscht es immer mehr. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein genialer Schachzug ist, um mir beizubiegen, dass die neuen digitalen Bildfehler besser sind als die alten analogen.
Ach, die Kabel rosten einfach nur.
Ja.
Also, schön.
also ich habe große Probleme mit digitalen Bildfehlern. Ich mag nun mal keine Mosaikfilter. Und also was, das sieht irgendwie alles gemein aus. Und ich mag auch nicht, wenn ich statt fliegender Haare einer Dame plötzlich Klötzchen zu sehen kriege. Und das ist irgendwie eine ganz große Katastrophe.
Womit guckst du da? DVB-T oder was ist das?
Ich habe ein paar DVB-T-Erfahrungen in Berlin zwangsweise machen müssen und habe festgestellt, nie wieder. Hm. Katastrophe, bleibt mir fern damit.
Aber mit dem Kabelanschluss ist es doch super.
Kabelanschluss ist noch gut, aber ich habe langsam das Gefühl, dass man da ein bisschen beginnt zu spielen, dass die eingespeiste Bildqualität schlechter wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt eventuell nur ein Anschein von mir ist oder ob gerade mein Kabelbetreiber Probleme hat mit dem Kabel. Es ist aber eine große Katastrophe. Wenn irgendjemand denn endlich mal schaffen würde, das, was die PAL-Qualität liefert, wirklich zu übertragen, kein Mensch bräuchte HDTV. HDTV bringt nur denen, was sie verkaufen. HDTV ist nichts weiter als eine große Verarsche. Und die HDTV-Bildqualität wird die PAL-Qualität nicht wesentlich überschreiten, weil das übermittelte Signal so weit von Daten kastriert ist, dass man sich das nicht angucken kann. Also ich bin der Meinung, dass es bis vor knapp einem Jahrzehnt war man wirklich noch der Meinung und hat man sich wirklich Mühe gegeben, immer bessere Qualität in Bild und Ton zu liefern. Dieser Trend ist einfach vorbei. Heutzutage wird der Nutzer nur noch mehr und mehr kastriert und es wird ihm immer mehr versucht, im Prinzip immer weniger versucht, als immer mehr zu verkaufen. Und deshalb sehe ich also die Zukunft des Fernsehens relativ finster und für mich wird der Monitor im Endeffekt nichts mehr sein als die Wiedergabemöglichkeit von gespeicherten Daten. Mhm. Und es wird, solange wie es geht, auch immer noch ein analoger Röhrenmonitor bleiben. Bildfehler aller digitalen Monitore sind eine Katastrophe.
Das geht bis 2010, oder? Was, Frank?
Ja,
das analoge Fernsehen. Naja, in Berlin gibt es keinen.
Ja, aber analoge Röhrenmonitore wird es länger geben.
Klar, aber selbst da ist das Bild ja dann auch schon quasi digital, wenn es digital empfangen wird.
Ja, aber dann habe ich wenigstens nicht noch die zusätzlichen digitalen Bildfehler dazu.
Musst du nicht wieder Pixel rauskneten, meinst du?
Ja, sowas in der Art. Ja, auf der letzten Funkausstellung war an einem ganz nett versteckten Stand von der Audio-Video ein Vergleich, völlig wertfrei, also völlig ohne dass man die Hersteller der Fernsehgeräte gesehen hat, zwischen den derzeit drei großen Wiedergabesystem, also ein Röhrensystem, ein LCD und ein Plasma-TV. Im Endeffekt zusammengefasst gesagt, das beste Bild liefert der Röhrenfernseher. Alles andere ist, naja, reden wir nicht drüber. Ein hin und her schwingendes Pendel produziert dann irgendwelche Ecken.
Unterwirfst du dich denn eigentlich dem Zeitdiktat des Fernsehens noch oder bist du davon
schon weg? Also ich unterwerfe mich eigentlich kaum dem Zeitdiktat des Fernsehens, da ich kaum noch ferngucke. Mhm. Also ich verwende den Fernseher tatsächlich überwiegend dazu, wenn ich denn fernschaue, dass ich die Tagesschau gucke. Ja, es ist irgendwie die letzte Nachrichtensendung, der man noch einigermaßen trauen kann, wenngleich auch deren Wetterbericht mittlerweile zu einer Comicshow missraten ist. Kann man sich nicht anhören. Aber ansonsten ist es noch irgendwie eine Nachrichtensendung, die man sich angucken kann. Für die brauche ich auch keine 3 Meter Bildschirmdiagonale, weil die Tagesschau reicht mir auch auf meinem 20 Zoll. Und da sind wir also bei meiner Fernsehgröße. 20 Zoll Fernseher. Sehr viel größer ist das einfach nicht. Über alles andere, ja, wie gesagt. Und ja, user-produzierten Content. Ich weiß nicht, ob ich also als Alternative irgendwie eine OKB-Qualität ständig nur sehen will. So toll ist das wirklich nicht. Denn das, was man so im OKB in Berlin im Fernsehen sieht, reißt mich also nicht so sonderlich vom Hocker.
Aber manchmal ist auch eine Perle dabei.
Ja, aber die Perlen sind doch sehr dünn gesät. Da muss man irgendwie ein Viertelpfund Austern schlachten, um vielleicht mal eine Perle zu sehen.
Ja, aber da kommt es auch auf die Masse an, ne?
Ja, also. Ja. Ich befürchte aber, ja, das ist irgendwie trotz allem ja, eine Gleichverteilung, die hin und wieder mal einen kleinen Ausrutscher hat. Und der Ausrutscher ist arg selten gesät.
Also das Internet hat halt ganz andere Möglichkeiten als ein offener Kanal. Wie lange oder was muss man überhaupt machen, um eine Sendung im offenen Kanal platzieren zu können, wenn ich mein eigenes Videoblog... Das
musste sie erstmal machen.
Ja genau, aber wenn ich mein eigenes Videoblog habe, dann muss ich sie nur machen und habe sie sofort online gestellt. Ja, so, oder bei
muss jemand haben, der die Bandbreite bezahlt.
Ja, dann stehe ich bei YouTube
rein. Dann, wie Holger eigentlich schon immer zu sagen pflegt, das Rauschen dessen ist natürlich gigantisch.
Ja, du brauchst
da
dann...
eine Perle drin zu finden,
Sagte Markus dann, du brauchst Filter wieder.
Du brauchst viele Filter. Und dann dann habe ich tatsächlich das Problem, ja, welchem Filter vertraue ich denn? Hm. Wann kann ich denn feststellen, dass ich welchem Filter wirklich vertraue?
Dann hast du im Grunde irgendwann kommst du wahrscheinlich wieder genau da an, wo wir jetzt schon sind. Mhm. Dass du nämlich sagst, okay, da ist die Tagesschau, der kann ich wenigstens noch einigermaßen vertrauen und der Rest ist ja dann auch irgendwie eher.
Reden wir nicht drüber. Hm?
Also das ist ja.
Ja, wie gesagt.
Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, irgendwie habe ich tatsächlich auch noch so richtig Probleme mit allem, mit all den ganzen Datenströmen, die mir aus dem Internet als Livestream zur Verfügung gestellt werden. Die Bildqualität derer ist nicht so, dass ich sage, das möchte ich mir ständig angucken.
Das wird besser.
Ja, sicher wird das besser. Selbstverständlich. Aber wenn mir alle Leute sagen, das ist umsonst, ist das auch ein bisschen sehr zäh. Ich meine, ich brauche dann immer noch einen Rechner dazu und ich brauche eine einigermaßen funktionierende Flatrate dazu, die auch ein bisschen Bandbreite bietet. Ja, ganz umsonst ist es da auch nicht. Gut, ich meine, ich kann die Flatrate für andere Sachen verwenden und muss nicht ständig nur Fernsehen und ja. Okay, aber auch auf die Art und Weise würde ich mir, glaube ich, nicht unbedingt deinen Film angucken wollen.
Hm, also, danke, Axel.
Ja, okay.
Wir sind am Ende.
Okay. Ja, wir auch. Ja,
okay. Wir auch. Ist auch. Danke für deinen Anruf.
Ja, okay.
Danke, tschüss, mach's gut. Was haben wir noch vergessen? Ungefähr 80% dessen, was wir auf dem Zettel haben, ne?
Ja. Also ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erzählen, wie die wie Premiere das irgendwie schaffen könnte. Vielleicht auch die Bundesliga tatsächlich auch über Kabel und Fernsehen zu zeigen. Da gibt es einen kleinen technischen Kunstgriff. Ob sie damit juristisch durchkommen, werden wir sehen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer sich ein bisschen mehr für die technischen Details interessiert, wie zum Beispiel Datendienste über Satellitenübertragung, über DVB funktionieren, was es da so gibt, wie man Internet per Satellit irgendwie auch empfangen kann, was es da für Geschichten gibt unter Linux, wie man damit spielen kann, Spaß haben kann, Spaß am Gerät. Es gibt bei uns einen sogenannten Datengarten im Chaos Computer Club Berlin und der findet nächsten Donnerstag, also nicht morgen, sondern in einer Woche statt. Und da gibt es eine kleine Einführung in das Thema Datendienste per Satellit und einen kleinen Hands-on-Workshop für Linux.
Ja, drück nochmal den Knopf, komm, hast du so viel.
GEZ, schon gezahlt?
Ja. Dankeschön.
Ansonsten kann ich nochmal Werbung machen für netzpolitik.org. Da gibt es halt auch ganz viele Informationen über die Zukunft der Medien, politische, gesellschaftliche, kulturelle Änderungen und Prozesse. Ja.
Und ich mache Werbung fürs Chaos Radio. Das war Chaos Radio 113, Fernsehen TV 2.0. Ich will es immer noch. Persistenz heißt das.
Sponsert bei O'Reilly.
TV 2.0, die Zukunft des Fernsehens, das war unser Thema. Das nächste Chaos Radio hört ihr wie immer am letzten Mittwoch im Monat. Das ist der Monat Juni. Und da ist es dann der 28.06. um 22 Uhr auf allen Frequenzen von Fritz und sonstigen Verteilungswegen, Distributionswegen zu Destinationen überall auf der Welt.
Und wenn ihr noch Fragen habt, Hinweise und Sachen für die Sendung oder auch überhaupt an uns, dann schickt eine Mail an chaosradio@ccc.de.
Im Übrigen gibt es den Chaos Radio Express. Das ist ein Podcast, den findet ihr auch auf chaosradio.ccc.de beziehungsweise in iTunes. Es geht weiter mit Martin Petersdorf hier im Soundgarden. Im Soundgarden. Ich bin heute irgendwie ein bisschen total doof. Im Nightflight. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Markus. Mein Name ist Holger Klein. Danke für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.